Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix, guten Abend.
Guten Abend, wir sitzen so richtig gepflegt zu Weintrinkerzeit hier. Total spektakulär.
Das Kind schläft?
Ja.
Tatsächlich auch schon eingeschlafen? Das heißt, das ist wirklich.
Oh mein Gott.
Luft.
Sensationell. Ich muss schnell mal hier mein iPad aufklappen, weil wir, ja genau, was wir machen wollten. Wir haben schon gemacht, einen Termin gefunden für unsere kleine Session mit den Blindflug-Ortsgruppen in Nordrhein-Westfalen. Den habe ich gerade eben schon geschrieben, mit denen treffen wir uns. Ich weiß gar nicht, ob wir uns auf Insta treffen.
Oder? Macht das Sinn? Oder macht Zoom? Sinn, ne? Wahrscheinlich Insta, oder?
Am 6.10. am Abend. Könnt ihr mal gucken, wenn wir live gehen, dann sind wir mit den Insta-Gruppen in einer kleinen intimen Blindflug-Session. Dann haben wir beim letzten Mal tatsächlich vergessen, eine neue Stadt anzusagen für unsere Blindflug-Rundenstiftung.
Ehrlich?
Ja, ja. Völlig albern. Haben wir groß über den Erfolg gesprochen, vergessen was Neues.
Oh Mann.
Also heute geht es um die drei südlichen neuen Bundesländer. Also im Wesentlichen geht es wahrscheinlich um Magdeburg, Dresden und Leipzig. Die anderen Städte werden wahrscheinlich, also Erfurt, Gera und so, werden wahrscheinlich zu klein sein. Aber wir versuchen es mal. Also wenn ihr in einem der Bundesländer seid, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, und eine Gruppe sucht, tragt euch ein. Und was wir jetzt bei den letzten Male hatten, was ganz gut war, Stuttgart hat ganz gut funktioniert, München auch, dass der Erste, der sich meldet für jede dieser Städte oder jedes dieser Bundesländer, seinen Insta-Account angibt. Wenn ihr keinen Insta-Account habt, dann wartet ihr halt, bis sich einer gemeldet hat.
Meldet euch
als Zweiter an. Für mich ist das gerade jetzt sonst schwierig, sonst muss ich immer gucken, an wen muss ich denn jetzt diese E-Mail-Adresse weiterleiten, wenn ich ja drei Verantwortliche habe. Das ist ein bisschen viel verlangt. Deswegen am besten dann mit Insta, und dann haben die sich jetzt auch alle über Insta koordiniert. Ich glaube, die Stuttgarter haben schon getagt. Oder die
ehrlich?
Irgendjemand hat,
schön.
Hat auch
schon mal super
geschickt. So, dann noch ganz kurz Ergänzung zum
letzten. Ach ja, stimmt, da hatte ich schon. Da hatte ich natürlich ein Bild gesehen. Ja, klar, ein Insta-Bild. Ja, logisch, habe ich sogar weiter. Ja, war total gut.
Und Ergänzung zum letzten Mal noch ganz kurz. Das ist einem Hörer. Ein Hörer hat darüber gesprochen, alle anderen haben es, glaube ich, richtig verstanden. Wir haben beim letzten Mal ja über diese GG-Geschichte gesprochen, als ich sagte, die arbeiten am Chardonnay-GG. In Baden gibt es das Chardonnay-GG. Wir hatten ja auch die ganze Zeit über die beiden badischen Lagen fürs Chardonnay-GG, oder zwei der bekanntesten, gesprochen, über Gras im Ofen und Pagode. Und das war natürlich damals eine dieser komischen Ausnahmen, die sich immer gegönnt haben, denn das Chardonnay-GG gibt es mindestens seit dem Jahrgang 2013, ich glaube sogar noch länger.
Aber es geht halt ums allgemeine Chardonnay-GG.
Es geht ums allgemeine, also oder zumindest mal für die Pfalz, die es unbedingt will. Und ich glaube, wir kriegen auch noch ein paar mehr Anbaugebiete, die es wollen. Natürlich wäre es auch eine Frage in Franken.
Klar.
Da haben wir ja ein paar, die ganz gute Sachen machen.
Und es wird ja auch wärmer, es wird immer mehr.
Das kommt noch dazu. Ja. So. Hast du noch irgendwelche Hygienedinge oder sollen wir loswürfeln?
Ich Hygienedinge. Ich bin gewaschen, ich bin sauber, wir können loslegen. Keine Hygienedinge.
Eins.
Sechs. Na, das geht ja mal klar.
Hier.
Heute trinken wir ein Champagner. Und zwar muss ich mal vorgreifen schon. Also ich habe mich ein bisschen in die Dinger von denen verliebt. Finde die ziemlich geil. Und zwar trinken wir Georges Remy. Ein Grand Cru Les Hautes Clos, wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, von 2016. Ein reiner Pinot Champagner. Ich glaube, ich habe einen kleinen Abendschluck reingemacht.
Ja, warum nicht, ne? Ist ja abends. Lohnt sich doch dann.
Könnte man so sagen. Warte, lass mich setzen.
Oh ja, stimmt. Sehr gut.
Zum Wohl. So, ich muss mal hier meine Zettel nehmen. Wann kommen wir raus? Übernächste Woche erst, ne? Nächste Woche.
Nee, diese Woche.
Diese Woche.
Wir machen ja im Moment immer
so. Diese Woche, ja, stimmt.
Zwei in drei.
Dann passt es ja total. Pause dann haben. Passt es ja super. Weil es waren Versteigerungen.
Genau, am Wochenende. Juhu.
Freitag, Samstag und Sonntag.
Waren große Versteigerungen.
Ja. Mosel, Bernkasseler Ring und VDP nahe
Ab Pfalz und Rheinhessen.
Genau. Du warst sogar da, aber das ist dabei. Ich war nicht da, aber
du hast gesteigert.
Habe gesteigert. Und zwar Mehrfach. Das zweite war dann ganz lustig, erzähle ich dann auch noch gleich. Erstmal aber die Mosel.
Die Mosel.
Die Mosel. Ich war ja am Freitag, war ich ja dann pick überrascht, muss ich sagen, wie die Preise da hochgegangen sind. Ja, mein lieber Scholli.
Toll.
Das ist, ja, also ich bin ja so ein bisschen zwiespalten, klar, weil es jetzt teurer wird beim Ersteigern, aber das ist ja abgegangen wie Schmitz Katze. Also das ist ja wirklich, und da denkst du doch im Augenblick, die haben alle kein Geld. Das stimmt ja. Also in dem Fall ist das ja quasi nicht.
Also Geld,
nicht wahr.
Ja, die Geldvermehrung im Bereich der reichen Menschen ist ungebremst. Ich glaube tatsächlich mal bestimmte Märkte, das ist jetzt meine persönliche politische Meinung, die muss ich kurz zum Ausdruck, weil bestimmte Märkte, die dringend reguliert gehören, nicht reguliert werden. Hm. Wir reden darüber, dass wir in großen Städten der Welt mittlerweile so eine Art Leibeigenschaft über die Miete haben. Ja,
ja. Also, ja.
Es sind vor allem Immobilien. Also für Menschen, wenn du jetzt viel Geld hast, dann geh in den Immobilienbereich, dann kannst du auf die Installation oder schon auf die Inflation pfeifen und dich dumm und dusselig verdienen.
Das stimmt.
Ist leider so. Und das ist falsch in meinen Augen.
Mhm. Klar, dass diese Preise so hoch gehen. Also immer ganz nebenbei, das ist ja natürlich absolut absurd. Also
für Menschen in London ist das eine Art von Leibeigenschaft, wenn du die Hälfte deines Geldes abgehst, damit du einfach nur schlafen kannst. Du hast aber nicht mal eine luxuriöse Wohnung.
Genau.
Du kannst nur schlafen.
Du hast nicht mal schön, genau.
Du hast also ein Zimmer. Du lebst in einer WG. Da sind 55-jährige, ganz normale Büroangestellte, leben in einer WG.
Ich weiß. Also es war doch mal, es gab doch mal den klassischen Satz, ein Drittel ist Miete. So hätte es sein sollen, mal irgendwie.
Ne? Maximal ein Drittel sollte Miete sein.
Das ist ja in Deutschland auch nicht mehr ganz so der Fall. Das war in München auch schon lange weg irgendwie, aber es ist schon absurd, wo das im Augenblick wirklich hingeht, dass man sich wirklich so wahnsinnig stolz anstrengen muss. Aber gut.
Ein Großteil des Geldes, das da ausgegeben wurde, was nicht aus Asien stammt, kommt aus solchen Entwicklungen.
Also was war auch, also dass relativ viele ziemlich Wohlhabende auch vor Ort waren.
Das ist immer so, ja.
Und dann auch tatsächlich viel abgegriffen haben. Also ich fand es ja. Ich fand es ja bei manchen Sachen klar, dass Egon Müller noch mal so viel teurer wird, hätte ich nicht gedacht. Ja, waren ja noch mal knapp 200 Euro drauf.
Also ist mal ganz kurz für die jetzt nicht verfolgt haben. Also die haben da insgesamt sind fast 10 Millionen Euro erlöst worden bei den drei Versteigerungen. Ja. 4,9 bei der in Bad Kreuz, bei der Anamose, glaube ich, ne? 4,4 in Bad Kreuznach und die Bernkastel-Ring ist immer etwas kleiner.
Ja, das war ja auch genau das. Da kriegt man sogar noch Schnäppchen, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man ein bisschen guckt. Ne? Das
wahnsinnige Schnäppchen hat man da. Aber das ist eine deutliche Steigerung und insbesondere sind Kabinette wahnsinnig explodiert, weil die Leute begriffen haben, es ist ein Kabinettjahr.
Ja.
Und die üblichen Verdächtigen, also insbesondere Klaus-Peter Keller und Egon Müller, haben auch
ordentlich abgesahnt.
Sehr viel Geld verdient. Das sind total gegönnt.
Ja, total. Das erzähle ich nachher noch. Also, große Versteigerung heißt ja immer, können wir auch nochmal sagen, für die, die es nicht hatten. Wir hatten es schon mal irgendwann. Es gibt einen Ausrufpreis, da steht dann meinetwegen bei Egon Müller, für den Kabinett steht dann 100 Euro Startpreis. Das ist immer ohne Mehrwertsteuer und es kommen nochmal 5% für den Kommissionär mit da drauf.
Genau, man kann nicht direkt bieten, man muss über einen Kommissionär bieten.
Das heißt, auf diesen Preis kommen immer nochmal 24% mehr drauf.
Genau. Gibt übrigens ein Video in der Webmann-Schule demnächst dazu.
Ja. Sehr gut.
Deswegen war ich da.
Sehr spannend. Und dann ging das aber hoch bei Müller auf 501 Euro. Für eine Flasche Kabinett.
Ja, 501 Euro für eine Flasche Kabinett.
Ist schon ziemlich geil.
Ist eine Ansage, vor allem, wenn man sieht, dass, wie viele Flaschen hat er angeboten?
Oh, das war eine Menge, 900.
900 hat er ausgeboten,
genau. Ja, das 900. ist doch wirklich nicht wenig.
Aber das ist auch so ein halber Jahresumsatz, den er da mitnimmt.
Also ja,
das ist auch, so viele Flaschen gibt es dann auch gar nicht. Also
aber so groß ist ja, wie groß ist der Menge? Also, also es ist schon nicht klein auf jeden Fall, aber das, ist schon, also nicht ganz ohne, wa? Dann war ja, also Maxim Grünholz und so, das fand ich alles noch im Rahmen, war die Steigerung und sowas, ja. Und Peter Lauer, das ging auch alles, finde ich, das war sogar noch richtig, richtig günstig. Ja, wenn man das mal nimmt, also hier mal eine Steigerung bei Egon Müller zum Beispiel, Kabinett 100 auf 501, ja. Und Peter Lauer mit einer Spätlese zum Beispiel nur von 35 auf 62. Also, und viel schlechter ist die mit Sicherheit auch nicht.
Also, Müller hat eine Auslese Goldkapsel und einen Kabi versteigert? Oder hat er noch einen dritten Wein dabei?
Nee, er hatte nur Auslese und Kabi.
Ja.
Genau, alte Reben und Goldkapsel.
Also,
genau.
Die Spätlesen von Lauer sind sehr gut, die Kabis sind in der Regel auch sehr gut. Es geht bei dieser Geschichte es geht nie um die Qualität, es geht nicht nur um Namen, es geht auch um ein paar andere Dinge. Es geht auch darum, was die Leute glauben. Was kommt da? Viel Psychologie, ich habe so viel gelernt.
Das wird sehr spannend in der Webfeinschule.
Weil du gerade sagst, Lauer, nee, das kann ich gar nicht in der Webanschule bringen. Lies mal die Preise vor für Lauers trockenes GG. Er hat im letzten Jahr hat er schon ein GG versteigert, aber ein existierendes. Und da hat er nur die Magnums versteigert, die Einzel gab es am Markt. Jetzt hat er extra ein eigenes GG gemacht.
Aber das ist hier gar nicht mit drauf, tatsächlich, weil, warte mal.
Weil ihr nicht mitgeboten habt.
Nee, weil das war nicht hier mit drin in der Versteigerung. Das hat er.
Aber weil ihr die GG-Versteigerung vorgezogen
habt. Genau, das war in der kleinen GG-Versteigerung.
Die haben fünf GGs vorher versteigert. Das Interessante bei diesem GG war, er hat. Weil immer, ich habe ihn interviewt für das Video und dann habe ich noch mit ihm gesprochen. Für die Weinwirtschaft schreibe ich auch noch eine Geschichte darüber. Deswegen habe ich mit vielen Leuten viel gesprochen. Alle sagen immer, mach mal Magnums.
Ja.
Und dann hat er jetzt Magnums gemacht. Ja. Und er hat 120 Magnums oder 180 Magnums gemacht und nur 60 Eintel. Und jetzt kommt aber das Thema, das kannst du bei Cabis machen, bei den alkoholstarken Weinen will keiner mehr Magnums.
Jetzt hatte er
für seine 60 Eintelflaschen hat er 200 Euro für das GG bekommen.
Super.
Das ist super bei einer Premiere vor allem.
Ja, total.
Den Wein hat ja kaum jemand je im Glas
Unglaublich.
Gehabt. War übrigens auch ein sehr schönes GG. Ich habe das ja, ist ja eine nasse Versteigerung. Ich habe das also gleich zweimal im Glas gehabt. Bei der Vorprobe und bei der Versteigerung. Ich habe übrigens bei der Versteigerung alles ausgetrunken. Bis auf die Weine, die ich gar nicht mochte. Die habe ich ausgespuckt. Das sind so winzige Schlücke.
Ich weiß, 7 Stunden. Ja, was willst du machen? Ich habe dich sitzen sehen. Darf ich das noch kurz? Ich habe das im Livestream gesehen und habe dann Felix da sitzen sehen. Sehr interessiert natürlich.
Sehr interessiert. Ich bin immer aufgestanden und habe Fotos gemacht. Das durfte ich ja. Aber egal, er hat 180 hat er dann für seinen 180 hat er bekommen und für die Magnums hat er 200 bekommen. 20 Euro mehr für die Magnums als für den
Das Einzel. Ist krass.
Das ist krass. Die waren auch sehr traurig. Die waren nicht traurig, weil sie noch mehr Geld hätten haben wollen, sondern sie sagen, es ist natürlich blöd. Also jetzt ganz viele Kunden. Na, hätten wir das gewusst, hätten wir natürlich entsprechend 300 Eintel gemacht und 20 Magnums. Hätten sie wahrscheinlich ein bisschen weniger für die Eintel. Ob sie Gesamtumsatz mehr gemacht hätten, ist gar nicht klar. Aber
das hätte für die Kunden besser gewesen.
Für die Kunden wäre es viel interessanter gewesen. Also die sagen, machen wir auch nie wieder.
Und was man auch sagen muss, was natürlich ganz klar, also bei den Versteigerungen eine riesengroße Rolle spielt, sind ja, dass die Bewertungen vorher raus sind. Also dass zum Beispiel Parker seine Bewertung vorher raus hat.
Und Pegel. Cycling ist für Asien mittlerweile auch nicht so uninteressant.
Ja.
Der asiatische Markt, haben wir schon öfter darüber gesprochen, der asiatische Markt funktioniert extrem auf Punkt.
Hm. Und das ist ja wirklich, also wenn du das nicht siehst, dann nehme ich ja bei Willi Schäfer. Bei Willi Schäfer alles 100 Punkte. Also nicht alles, Entschuldigung, aber hier zum Beispiel gerade Domprobst, fast 13 Spätleser, 100 Punkte.
Also die Spätleser 100 Parker, der Cabi 99 Suckling.
Das ist irre. Ich meine, das ist natürlich insgesamt eine Wahnsinns-Ehre für ihn. Also scheint das Zeug ja auch wirklich gut zu sein, ja? Also mehreren zu schmecken, sagen wir es mal so.
Können wir auch gleich drüber sprechen. Das Schäfer-Thema ist ein super spannendes Thema.
Und das ist dann aber auch extrem hochgeschossen mit 40 Einstiegspreis. Ich glaube, damit haben sie auch nicht gerechnet.
Hatte der Cabi nicht sogar nur 25?
Der Cabi hat nur 25, stimmt, die Spätlese mit 40.
Der Cabi war der Knaller. Genau. Der Typ saß 7 Sekunden auf seinem Stuhl, da war der Cabi bei 100. Und von da an, neben ihm saß ja sein Präsident.
Durchgegrinst.
Nein, der hat ihm gesagt, atmen, mein Junge, atmen. Vergiss das Atmen nicht. Das ist geil. Ich habe den fotografiert, der hat alle Gesichtszüge verloren. Ja, der schneidet die ganze Zeit Grimassen, weil der das alles nicht begreift. Man muss sich das mal so vorstellen, der ist da hingegangen und hat gedacht, ey, das wird jetzt gut laufen, ich habe gute Bewertung, ich werde mit 150.000 Euro Umsatz nach Hause kommen. Dann hat das 20 Minuten gedauert und dann waren das 414.000 Umsatz.
Das ist natürlich krass, das ist schon.
414.000 hat er mir nach Hause genommen. Das ist das Höchste, was überhaupt jemand außer dem Prüm, Müller, Keller-Universum überhaupt je mitgenommen hat. Ja? Also der, und natürlich sitzen alle da und sagen, okay, du bist jetzt mit in der Champions League. Ja,
und der
es
bleibt.
Ist nicht mehr Müller und Prüm, es ist jetzt Müller, Prüm und Willi Schäfer.
Ja. Ja,
und es gab auch entsprechend lauten Applaus, als er dann aufgestanden gegangen ist. Die mussten sie fast schützen, als er da runter ist. Der war so glücklich. Ja, der ist ja abgegangen wie Schmitz Katze.
Seine Spätlese dann von 40 auf 450.
Ja, und die Magnum, glaube ich, auch.
Auf 1526. Ja. Auf 1526 von 80 Euro Startpreis.
Das ist auch letztes, weißt du, was die letztes Jahr gemacht haben? Wahrscheinlich 80 Euro für die Spätlese oder so.
Das war deutlich weniger, ja. Ich habe den Zettel irgendwo müssen, aber es war deutlich, deutlich weniger.
Es war das Highlight der Auktion.
Also unglaublich.
Das Highlight der Auktion.
Kann man wirklich nicht meckern. Es war lustig.
Übrigens, darf ich noch einmal ganz kurz
bitte?
Wegen der Qualität. Wir haben die ja alle probiert morgens und dieses Mal in einer geführten Verkostung. Also die Leute saßen und es wurden Flights eingeschenkt. Der erste Kabinett-Flight war Egon Müller, Peter Lauer, von Odegrafen, Maximilian Grünhaus und der fünfte war von Hövel.
Ja, klingt erstmal ziemlich schön.
Ein fantastischer Flight.
Das glaube ich.
Aber meine Favoriten waren von Odegrafen und...
Und von Odegrafen habe ich tatsächlich auch mit ersteigert.
Ja, der hat ja nichts bekommen.
Und der
zweite war Maximilian Grünhaus. Da muss ich mich übrigens redigieren. Ich habe, glaube ich, nämlich hier im Podcast erzählt, dass mir der Grünhaus in Wiesbaden nicht ganz gut gefallen, das weiß ich aber nicht genau. Kann auch sein, dass ich das anders gesagt habe und ich sagte, er hat mir gut gefallen. Da hatte ich ja erzählt, dass der Schubertslei mit den besten Moselanern auf einer Ebene war. Aber sowohl der Autografen als auch der Grünhaus sind so ein bisschen würzig, schieferwürzig, haben auch einen leichten Furz, wie man das bei Prümmel mal nennt. Also stinken ein bisschen, aber nur ganz bisschen. Die anderen sind sehr, sehr klar. Das ist bei Müller auch immer ein Gütezeichen, weil Müller ja immer klar ist. Genau, Lauer ist eigentlich auch immer klar. Bei Van Hövel war ich nicht so sicher. Tolle Kabbis. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen und viele haben gesagt, ja, der Autografen ist wirklich so gut.
Also, der Autografen ist von 25 auf 35 gegangen. Das ist ja also wirklich sozusagen nichts.
Könnt ihr euch wirklich freuen, wenn ihr den habt. Und, und das ist, glaube ich, die Prominenz. Deswegen glauben die Leute, das wird nie
super was, spitze, okay. Ja.
Und dann neuer Kellermeister. Erstes Jahr neuer Kellermeister.
Ach, die sind jetzt ohne?
Ja, wobei der neue Kellermeister hat 10 Jahre als Assistent von Andreas gearbeitet. Okay. Und Andreas ist ja immer hin und her gependelt und so. Also die Hälfte hat er sowieso gemacht. Aber auf jeden Fall, keiner hat gesagt, und der schönste Kabi war der von Willi Schäfer. Also alle hatten ihre Favoriten. Einige waren bei Lauer. Also das genannt wurde Lauer, Müller, von Notegrafen und Grünhaus. Nicht so richtig genannt wurden die anderen. Und dazu gehört auch Schäfer. Ja. Alles super Kabbis. Also das heißt nicht, auch super, super duper. Aber das heißt eben Schnäppchen machen, genau. Wer den Autografen ersteigert hat,
wird ein mega Schnäppchen. Genau, wird wahnsinnig viel Spaß haben. Das glaube ich 100%. Das hatten wir nämlich ja schon ein paar Mal letztes Mal auch. Deswegen habe ich auch gedacht, okay, den Autografen nimmst du auf jeden Fall mit, weil geht mit Sicherheit nicht so hoch und ist auf jeden Fall super lecker.
Ja, und der Maximil Grünhaus ist ja so hoch gegangen. Das ist zum Beispiel
ein Ergebnis. Ja, das stimmt.
Das waren keine Bewertungen, das war allein die Qualität vor Ort.
Ja.
Das waren auch keine asiatischen Käufer, glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Da saßen ein paar Leute und haben gesagt, boah.
Aber Lisa ist auch ziemlich hoch gegangen, ehrlicherweise.
Ja, auch ein schöner Kabi. Ja, aber wurde aber auch nicht so. Da wurde zum Beispiel, der von seinem Bruder wurde häufiger genannt von Leuten, was da jetzt besser war sozusagen.
Das ist
sein Bruder hat auch einen dabei oder hat sein Bruder nur eine Spätlese?
Weiß ich nicht mehr, warte mal.
Juffa Kabi, Juffa Sonnenuhr Kabi Versteigerung.
Warte mal. Ich suche gerade hier, der Haag. Juffa Sonnenuhr Kabi, ja.
Genau. Ja. Schöner Wein. Alles schön. Alles schöne Wein. Schöne Wein. Es gab einen einzigen Wein an der Mosel, über den wir uns ausschweigen.
Sehr schön. Also diese Versteigerung war schon mal wirklich nicht schlecht und auch für alle, die da waren, glaube ich, ein Highlight. Dann halt, was ich noch ergeben hat, war ganz schön, das kann ich nur, ich sag's ohne Namen, kann ich aber trotzdem erzählen. Heute kriege ich einen Anruf von einem Weinhändler, der dann sagt, Sascha, ich habe ja gehört, ihr habt da auch mit ersteigert und so. Ich habe mich da voll verzockt. Mir fehlen 2 Flaschen für meine Kunden von einem Wein, der sehr hoch bewertet war. Hm. Kannst du mir dann
das abgeben?
Ja, habe ich gesagt. Aber es ist schon lustig, wie die Leute sozusagen, ja. Wenn deinen Kunden irgendwas versprichst, musst du dann ja auch irgendwie daran und das halten und so. Ja, das ist dann schon, fand ich. Aber da hilft man natürlich. Ist auch nicht schlecht, wenn man sich ein bisschen hilft. Man weiß ja nie, wozu es gut ist. Dann war es lustig. Es war ja schon von vornherein klar, dass ich am Sonntag, die Versteigerung am Samstag, da war ja tatsächlich, das kann man kurz abhaken, sozusagen gab es, glaube ich, wahnsinnig viele gute Sachen, die man hätte zum Schnäppchenpreis kriegen können. Abgeschossen hat ja wieder Weiße Kapsel Molitor, wie aber gleicher Preis wie letztes Jahr.
Aber darüber können wir mal kurz sprechen, ne? Also
kann man machen. Das ist ganz lustig. Lass mich den ersten Satz, bevor du es sagst. Ich hatte auf der Liste tatsächlich erst zu stehen, was Süßes von ihm mit drauf. Ja. Nach mehrfacher Rücksprache habe ich das dann wieder runtergenommen, weil das dann, beim Verkosten, muss man nicht so viel Geld ausgeben.
Hat ihr den hier verkostet? Oder?
Nee, das hat jemand anders schon vorher verkostet. So. Genau, aber
Spätlese oder Auslese? Oder beides?
Die Spätlese.
Ja, die Spätlese war ein guter Wein. Wie viel ist sie weggegangen? 200, ne?
Ja.
Ja, das war sicherlich auch Ergebnis der Verkostung. War guter Wein. Also.
Aber es ist halt wirklich, also habe ich dann raus. Und bei der Weißen Kapsel habe ich auch nur ganz wenig. 3 Flaschen. Das ist
90 hat er ausgeboten. Und dann ist es bei der Versteigerung so, dass man häufig der Winzer noch zusätzliche rausgibt.
Ja.
Die Idee dahinter ist,
dass alle was bekommen.
Ja. Wenn jetzt er 90 anbietet, kann es dir passieren, dass er zum Beispiel 97 Leute hat, die 1250 Euro bieten.
Ja.
Von denen aber 17 Leute das als ihr Limit haben. Und bei 1251 Euro sind es nur noch 80 Leute, die dann vielleicht auch raufgehen auf 1300, was auch immer. Wurscht, egal. Aber eigentlich sitzt das, das nächste ist dann 1.291. Und wenn er dann nicht was zusätzlich rausgibt, dann muss er wohl oder übel 9 Flaschen zurücknehmen.
Ja.
Nein? Also,
ja, genau.
Deswegen kann er eine Reserve rausgeben. Das machen alle. Aber er hat 50 Flaschen Reserve rausgegeben, bei 90 ausgeboten.
Das ist schon hart. Das hatte ich letztes Jahr schon bei Weil mit dem Montevacano.
Bei Montevacano ist es aber öffentlich, wie viel Produktion da ist. Das sagen die vorher.
Ja, aber es war bei den Magnums letztes Jahr trotzdem sehr, also sehr hart, fand ich. Weil,
dass er so viel noch rausgerückt
genau, der hat. Ja,
das war eigentlich nur sehr gut, weil er wollte den Preis nicht zu sehr in die Höhe gehen lassen, weil der Wein so jung ist.
Nee, der Preis ist ja für die Magnums auf 8 und dann noch was hochgegangen.
Ja, wenn er die nicht rausgeholt hätte, wäre er noch höher gegangen. Ja, die Winzer tun dieses mehr raus, entweder weil sie in dem noch höheren dann wieder Flaschen zurücknehmen müssen oder, legendär ja damals bei diesen 13.000 Euro von Egon Müller, weil sie sagen, sonst komme ich hier in eine Höhe, dann werden alle zukünftigen Versteigerungsergebnisse immer als Rückschritt gewertet. Das Problem ist ja für den Winzer, wenn er den Montevacano 18 jetzt mit 2.000 die Magnum raushaut.
Ja, wo soll er nächstes Jahr hin?
Und nächstes Jahr kriegt er das, was er eigentlich wert ist, nämlich 800. Sagen alle, oh, Montevacano ist ja im Rohrkrepierer.
Ja.
Das will der Winzer natürlich unbedingt verhindern. Und deswegen holt er die Mehrflaschen
raus. Ja, das stimmt. Naja. Also, Mosel. Quatsch, Samstag lass weg. Sonntag.
Na, ganz kurz.
Achso, da müssen wir noch
weiter. Samstag. Also, für alle, die jetzt sagen, das ist alles nicht so. Samstag standen 2 Cabbies auf dem Tisch, die auch am Freitag eine gute Figur gemacht hätten.
Ja.
Das eine war der von Axel Pauli, das war sein Erstlingswein.
Pauli hatten wir schon.
Nee, der ist jetzt aufgenommen. Und das war sein erster Wein in der Versteigerung. Pauli haben wir deswegen, weil das ein Nachbar von Jörg Tarnisch ist und ich den mal kennengelernt habe bei Jörg Tarnisch im Keller irgendwie.
Ja, ja.
Und da haben wir, glaube ich, mal kurz drüber gesprochen neulich, als ich von der Mosel wiederkam und ein bisschen über den berichtete, über den Besuch. Der Cabbie war toll. Und das andere, das ist halt Lorsch.
Ne? Lorsch habe ich nicht. Ich habe
alles, was da steht. Der hat ja auch ziemlich viele Versteigerungsweine gehabt.
Freue ich mich total.
Ja, die GGs. Ey, Lorsch ist so ein Überflieger. Ich meine, wir haben den schon mal erwähnt.
Aber das ist einer von denen, ist übrigens total lustig. Lorsch ist seit Ewigkeiten einer von denen, der immer auf der Berliner Weinmesse
steht. Und da immer mit Jörg gemeinsam, muss ich ehrlich sagen, die beiden im Mosel-Bereich sind einfach die, wo du sagst, okay, was macht ihr hier? Warum steht ihr
nicht? Genau, warum steht ihr bei dieser Messe?
Und Lorsch ist jetzt auch erst in den aufgenommen. Es waren seine ersten, erst vor anderthalb Jahren aufgenommen, hat aber letztes Jahr nichts angestellt. Es waren seine ersten. Pauli ist dieses Jahr aufgenommen.
Bernd Kastler Ring,
muss man sagen. Erster. Bernd Kastler Ring. Und Lorsch ist so gut gewesen, was er da hingestellt hat. Unglaublich. Ja. Also das waren 2 Cabbies, die waren total toll. Und bei den trockenen Weinen, auch so bei den GGs, die der auch gezeigt hat, muss man auch sagen, dass der Paulinshof mich auch stark beeindruckt hat. Paulinshof ist auch ein tolles Weingut geworden. Da war ich echt beeindruckt. Dann war Patrick Philips war da. Die sind immer noch nach wie vor sehr gut. Das sind ja sehr, sehr straighte Sachen. Das ist von der Stilistik am ehesten Egon Müller. Also sehr klar, alles immer.
Ganz klar.
Ja, also der Bernkasteler Ring ist natürlich bei weitem nicht so gut wie, oder was heißt natürlich, also an der Mosel gibt es viele wirklich gute, die nicht in der VDP sind.
Genau.
Aber der Bernkasteler Ring ist jetzt nicht unbedingt der alleinige Hot. Also so jemand,
sehr süß, ich fand die
Max Ferdinand Richter ist ja weder im einen noch im anderen. Ne?
Also ich fand die Auktion noch sehr süß, den Auktionator.
Ja, der Auktionator ist ein witziger Typ.
Ja, total. Das muss man sich mal angucken, wenn ihr nächstes Jahr mal. Ja. Das ist sehr lustig. Das ist wirklich, war wirklich gut. Und dann am Samstag klingelte auf einmal bei mir dann noch das Telefon zwischendurch. Sascha, können wir? Es war ja klar, ich bin am Sonntag, hatte mich Willi eingeladen zu der Fete in die Freundschaft sozusagen.
Ja, die auch im Video zugeschaltet war.
Ja, im Video zugeschaltet war, genau. Und ich hatte...
Zwei Tasting-Feten der VDP hatte Musterflaschen geschickt. Eine in Berlin hier und eine war in...
Das war Köln oder sowas?
Also, nee, Köln hatten die privat organisiert. War das Singapur oder New York? Mehrere. Es gab eine in New York, die haben aber Zeit versetzt, die haben einen Tag vorher, weil die sonst hätten zum Frühstück Riesling trinken müssen. New York hatte geschickt und ich glaube Singapur haben sie diesmal ausgelassen, weil das für die zu spät gewesen wäre. Also eine war in New York, eine war in Berlin.
Okay, sehr schön. Und den Tag vorher klingelte auf einmal bei mir das Telefon und die Frage tauchte auf, ob ich denn, weil sich drum gesprochen hatte, dass ich die Sachen dann tatsächlich ja auch als Händler kaufe, sozusagen.
Mhm.
Ob ich denn nicht für die vor Ort wären, noch quasi einen Unterkommissionär machen könnte.
Für die jetzt?
In der Freundschaft saßen und gerne noch bei der Live-Verkostung sozusagen was mitersteigern wollten.
Ja.
Das war ganz lustig.
Hat sich der Kommissionär gefragt?
Nee, du das? Hat mich erst Willi gefragt und dann der VDP, ob das denn machbar wäre und ob ich das denn machen würde. Und dann haben wir das schnell eingetütet.
Ja, also das, und dann hast du warst live im Kommissionär zugeschaltet?
Ich hatte mein eigenes Unterkonto beim Kommissionär und konnte selber, selber bieten. Genau. Genau.
Ja, ja. Und konnte du warst live zugeschaltet. Genau. Über genau. Das waren die dann immer leider rausgeschmissen wurden, kurz vor Schluss wegen dieses Zeitverzögerung.
Genau, du fliegst so ein bisschen vorher raus. Wenn du Pech hast, geht nochmal danach was hoch, wenn du ein Limit hattest.
Ja.
Dann ist es. Das war aber ganz lustig, ehrlicherweise, weil das natürlich, ich war ja auch ein bisschen aufgeregt, weil man das ja noch nie gemacht hatte. Wo trägst du jetzt was ein?
Ja.
Kannst du dann, ich hab dann tatsächlich ein paar Sachen, die man besser machen könnte, ja, aber ging nicht. Kann ja nicht programmieren, sondern kann es nur eintragen. Das ging aber ganz gut. Hat auch ganz gut funktioniert. Und die Leute haben tatsächlich auch ein bisschen was ersteigert. Das war lustig. Also es ist wirklich süß. Die Leute kommen dann auch tatsächlich so ein bisschen in so ein. Das will ich jetzt aber schon.
Ja,
ist dann diese typische eBay-Auktionsmentalität. Ja. Oh, jetzt will ich es doch haben. Jetzt will ich es doch haben. Aber da sind die Preise ja auch explodiert. Das ist ja irre.
Bad Kreuznach war spannend.
Ja, das war wirklich extrem spannend. Fröhlich sein Final, das erste Mal, dass er ihn rausgebracht hat.
Genau, dieses neue, trockene, große, gewächsähnliche aus dem Felseneck, aus der vordersten finalen Stück vorne. Genau,
fand ich wirklich auch zum Trinken wirklich gut. Ja, bei dem, was wir da hatten. Wir hatten ja irgendwie 20 Rieslinge, war der wirklich toll. Aber dass der so hochgegangen ist.
500 Euro.
Keiner hat mit 500 Euro rechnet. Die waren alle irgendwie vorher so ein bisschen bei ungefähr 300 maximal. Ja?
Die Ergebnisse sind auch Ergebnis harte Arbeit seitens der Winzer, ihre Leute zu akquirieren, die das kaufen sollen.
Okay.
Ja, also das ist jetzt keine Vermutung, sondern das ist tatsächlich so. Und ich habe meine ADLs auch gekauft damals, schon ein bisschen her, weil Emre Schönleber angerufen hat. Und weil die ihre Kunden durchgeguckt haben und gesagt haben, wer ist denn eigentlich ein Kandidat? Und dann waren zuallererst mal alle, die Hallenberg in der Magnum gekauft haben.
Ja,
und angeschrieben. Okay, da ich Hallenberg in der Magnum ein paar Jahre hatte, haben die gesagt, als 2008 kam der Wein ja raus, haben die halt Bescheid gesagt. Es gibt jetzt einen neuen Wein und der ist aus dem Hallenberg und der wird nur in Magnums gefüllt, bla bla bla. Und haben auch direkt gesagt, was sie glauben, was dabei rauskommt, damit du ein Gebot abgibst,
was hinkommt.
Das geht heute nicht mehr so sehr, weil meistens... Stimmt. Weil die Kommissionäre selber ihre Kunden mitbringen oder direkt, weil die Leute es gelernt haben und direkt bei den Kommissionären.
Ja, total.
Aber wie sagte die Mutter von Tim Fröhlich mal zu mir am Telefon, als ich für den Gourmet Yoda irgendwie anrief? Ja, mein Sohn hat ja ein ziemliches Talent, da irgendwie immer die richtigen Weine zur richtigen Zeit zu bringen. Also darüber, ich wollte nämlich wissen, ob ein Wein schon versteigert ist, den wir getrunken haben. Da wollte ich wissen, ob der schon versteigert ist oder ob wir da jetzt noch ein Vormuster trinken. Und dann sagte sie, nee, der ist noch nicht dran. Mein Sohn hat da ja ein gewisses Talent, irgendwie die Weine immer zur richtigen Zeit zu bringen. Der holt die richtigen Leute ran. Das ist einer, der
weiß, was er machen muss.
Ja.
Ja, das muss man ja auch können.
Super.
Also das muss man ohne Neid anerkennen können, finde ich auch. Also, und dann sind die Sachen aber auch wirklich, also krass war nachher, also es war insgesamt lustig, aber krass war nachher, Keller, es war ganz süß, es stand ja dann Frau Keller auf der Bühne.
Ja.
Und ich fand, man hat ihr, also dann ging es um diesen, um den Kabi, die, also es ging vorher schon sehr hoch mit dem Schubertzlei Peaceport Kabinett, ja, alte Reben. Ging es ja schon auf 1200 die Flasche?
Naja, sehr hoch ist die Untertreibung des Jahres. Das ist völlig irre. Also es gab zwar schon mal ein Kabi für 1000 von Keller, aber jetzt Kontext,
es ist war das unglaublich. Schon. Ja, und dann, ich fand, man hat es aber dann bei den Magnums, hat man es bei ihr gesehen. Die Magnum, da gab es ja nur 6 Stück von, 1,5, die gingen ja dann auf 8.900 Euro plus 24%. Wir wollen es immer noch mal sagen, wenn man es kaufen will. Aber man hat...
Nur für Inländer.
Nur für Inländer, ja, genau.
Okay. Die anderen zahlen ja nochmal Zoll drauf, das ist schlimmer.
Also
die Asiaten zahlen ja nochmal viel mehr darauf.
Schön, freuen wir uns für die Asiaten. Aber du hast richtig gesehen, du hast gesehen, wie ungläubig sie geguckt hat, finde ich.
Ja, und sie ist an uns vorbeigegangen, als sie zurückkam. Ich saß ja im Kino da und sie saß in der gleichen Reihe, glaube ich, ganz hin. Sie musste da bei uns vorbei und neben mir saß Werner Schönleber und winkte ihr zu und sagte, super, und sagte sie auch. Sie hat nur den Kopf geschüttelt.
Glaube ich. Also ich glaube, dass das dann irgendwann, was du gesagt hast, ist ja irgendwann nicht mehr nachvollziehbar. Das ist ja auch... Ist ja
also man muss jetzt dazu Folgendes sagen, damit abgegangen. Die Leute das nochmal verstehen. Du hast einen Wein, von dem sind gerade Eintelflaschen versteigert worden für 1200 Euro. Und zwar wie viele?
360. Also wirklich nicht wenig.
Eintelflaschen, nicht wenig. Man kann diesen Wein
zu 1200.
Ab morgen kann man diesen Wein auf dem Sekundärmarkt kaufen und bei 360 kannst du übrigens auch davon ausgehen, dass einige davon an Händler gingen. Du wirst also morgen in den Laden gehen können und für 1200, vielleicht gibt es schon einen kleinen Aufpreis, meinetwegen für 1500 diesen Wein kaufen.
Definitiv.
Und jetzt kommen Leute und wollen einen Magnum haben.
6 Stück vom gleichen, also ist der gleiche Wein. 6 Stück
vom gleichen.
Genau.
Und
das ist Wahnsinn.
Sagen, ich zahle da jetzt egal was für.
Nicht das Doppelte, was man sagen würde. Würde es dann ja 2,4 werden, würde es sagen, okay, noch einen gewissen Aufschlag. Sagen wir mal 3 vielleicht, diesen typischen Magnum-Aufschlag.
Früher wurden die übrigens auch direkt mit ausgerechnet. Die wurden früher
nicht separat versteigert. Ich weiß, genau,
versteigert. Das ist das erste Jahr, dass sie separat versteigert werden. Deswegen gab es auch diese komischen Situationen, dass manchmal die Magnum viel weniger brachte, als man gedacht hätte. Aber Werner Schönleber neben mir sagte, jetzt geht es nur noch darum, wie gerne, wie wichtig es den Leuten ist, den Wein zu haben. Es geht überhaupt nicht mehr um den Wein. Es, es ging übrigens auch bei den Eintals schon nicht mehr um den Wein. Es ging nur noch darum, wie wichtig ist es den Leuten, das haben zu wollen. Und jetzt kommen da einige Leute, wir kennen ja sogar einige von denen persönlich, und sagen nicht, ich möchte eine Magnum haben. Sondern sagen, ich bin bereit, 100.000 Euro dafür auszugeben, dass ich der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der diese Magnums hat. Ich möchte alle 6. Das treibt den Preis nach oben. Ja. Nicht, dass irgendjemand sagt, ich will unbedingt eine Magnum haben. Und meine persönliche Meinung ist, die legen so lange los, die sind so lange, bis irgendjemand sagt, okay, bist du ein Held, wenn du der einzige Mensch bist. Wenn du allerdings ein Typ bist, der 40.000 Euro für eine doppelte Menge von dem zahlt, was er für 1.000 kann, dann bist du ein Trottel.
Also irgendwann kippt die Nummer auf jeden Fall, das stimmt.
Und dann, ich hatte nämlich auch mit Kommissionären nicht über diesen Fall gesprochen, aber über andere Fälle, wo das teilweise sogar live in Trier im Saal passiert ist. Da saßen 2 beim Kommissionär am Tisch und wollten nicht loslassen und haben eine Flasche in eine Höhe geboten, wo die sich alle an den Kopf gefasst haben. Und irgendwann hat dann einer mal begriffen, jetzt sind wir nicht mehr die Helden, jetzt sind wir hier die
Deppen.
Und hat dann aufgehört. Und dann hat der andere sie mitgenommen zu einem Preis, wo alle sagen, du wolltest doch eigentlich nur dein Kontoauszug auf dem Tisch
legen.
Das hier sind Kontoauszüge auf dem Tisch. Ja. Das heißt, also du kannst den Wein für 1.200 kriegen, du kannst 2 Flaschen kaufen für meinetwegen mit ein bisschen Aufpreis 3.000 Euro und stattdessen zahlst du 8.000 Euro.
Das macht gar keinen Sinn mehr.
Und es hat auch schon Situationen gegeben bei sowas, und das hatte mir auch ein Kommissionär erzählt, da hatten sie unlimitierte Orders, gibt es sowieso, das wollen sie jetzt abschaffen. Sie wollen die Leute jetzt zwingen, eine Zahl zu schaffen. Und er sagt, das ist halt schwierig, wenn du mit jemandem sprichst, der 1 Milliarde Euro auf dem Girokonto hat, weil er das jederzeit irgendwo vielleicht mal ausgeben muss, weil er sich einen neuen Jet kaufen will.
Klar, das hört man manchmal,
und du sagst, und er sagt unlimitiert, und du sagst, nee, du musst da jetzt eine Zahl eintragen. Er sagt, ich will da keine Zahl eintragen. Und du versuchst ihm zu erklären, pass auf, technisch ist das Problem, wenn jetzt 2 unlimitierte Order eingehen.
Gehen die nach oben wie Hulle.
Dann ist halt irgendwann, dann kostet die halt irgendwann 10 Milliarden. Ja, weil hat ja keiner Schluss gemacht.
Ja. Ich bin übrigens, willst du noch einen Schluck?
Sehr gerne, ja. Und die müssen ja Vorkasse leisten, die Kommissionäre.
Ja. Ja, das könnte dann auch.
Können die dann irgendwann auch nicht mehr.
Ja, nö, stimmt.
Das hat es mehrfach gegeben, solche Situationen. Und dann stehst du da.
Ja.
Dieses Mal gab es noch eine ganz besonders lustige Situation.
Ja.
Da haben 2 Leute das identische Höchstgebot abgegeben. Ach. Es gab eine Flasche, die stand bei 7.500. Ich weiß nicht, welche und wie und so weiter. Stand bei 7.500. Dann war Schluss.
Oh.
Keine weiteren Gebote. Eine Flasche zu verkaufen. 2 Leute haben ihr Höchstgebot abgegeben. 2 haben zufälligerweise identisch 7.500 Euro als Höchstgebot abgegeben.
Schlecht. Und es gibt gar nichts nachlegen, weil es eine Flasche gibt. Der Winzer.
Naja, wie sagte der Kommissionär so schön, kein Winzer, der selber Winzer ist, kein Winzer füllt nur eine Flasche. Okay. Eine Flasche füllen sie dann, wenn sie für ihre Tochter was zurücklegen und wissen, sie wollen das nicht verkaufen.
Ja, ansonsten nicht, das stimmt. Und dann fand ich es ja übrigens, gleiche Nummer, ich glaube in dieser Kiste, die sie danach gemacht haben, da waren ja auch nochmal 2 Schuberts leer drinnen.
Genau.
Und die Kiste ist für noch weniger weggegangen. Die Kiste ist mit 6 Flaschen für 2.750 weggegangen. Das heißt, da war der Schubertsleier ja theoretisch, wenn es
mit 2.400 drin und die anderen sind dann so mit ein paar oder genau. Was Quatsch ist, weil die anderen genauso gut sind.
Genau.
Na, sind sie nicht. Der Schubertsleier war schon
so. Ja, aber das ist, aber auch da spielt es sozusagen keine Rolle. Und eins muss ich noch sagen, das fand ich tatsächlich wirklich unschön. Das war die Charity-Kiste.
Die Charity-Kiste, die nicht so wahnsinnig viel Geld gebracht hat.
Die hat letztes Jahr irgendwie noch 6.000 Euro gebracht mit 18 Weinen. Ich glaube, dass der VDP da auch einen Fehler macht, dass sie nicht sagen, welche Weine da drin sind.
Die stand doch da groß.
Nee, stand nicht drin in den ganzen.
Das ist diese goldenen, angeleuchteten Flaschen, die da standen.
Ja, ja, aber das machen sie nicht vorher klar. Also in diesen ganzen Heften, was sie rumschicken und sowas, steht überall nur Charity-Kiste und nicht ein Wort, welche Flaschen drin sind.
Gut, das wusste ich nicht. Das war bisher, also an der Mosel war es nicht so, weil an der Mosel waren es ja aktuelle Flaschen. Nur an der Nahe war es ja so, dass die 20 Jahre VDP GG und deswegen haben die 20 Jahrgänge oder 18 Jahrgänge da reingetan.
Aber gut, das hätte man halt mal vorher kommunizieren können. Aber das letztes Jahr ist die Charity-Kiste, also wir reden hier über Charity, ja, für 6.000 weggegangen, für 18 Flaschen ist, glaube ich. Mhm. Ja, und diesmal ist sie weggegangen für 3.550 Euro. Das ist tatsächlich, wenn du dir die Preise überlegst, die sie für die anderen Sachen aussehen machen, ist es dann schon wieder irgendwie blamabel.
An der Mosel macht Günther ja auch immer die Versteigerung. Und der hatte dann, ich wusste das nicht, hat er gesagt, wir haben ja schon alles erlebt. Die haben schon 20.000 erlebt, schon 3.000. Das ist, Die Frage, wie gut die Leute drauf sind, ob sie vielleicht schon ein bisschen was getrunken haben, von den, also wie großzügig die Probeschlucke waren.
Aber es war irgendwie komisch. Das hat mir sozusagen nicht gefallen, weil die Preise für die anderen Sachen so extrem hoch waren. Da dachte ich, ja. Okay, ey, Kinder, jetzt geht es um Charité.
Verstehen. Kann ich gut verstehen.
Also das war, jedenfalls war das ein lustiges und ereignisreiches Wochenende, finde ich. Für uns beide, für dich ja da vor Ort wahrscheinlich noch mehr.
Ich muss mal eine kurze Geschichte
Bitte.
Erzählen. Aus dem Nähkästchen geplaudert sozusagen, weil ich das so nett fand. Bei dieser Zugabe immer, ne?
Ja.
Auch damit die Leute immer verstehen. Es gibt Winzer, die haben da riesige Mengen und so weiter. Ich habe Matthias Käbel gefragt, wie das bei ihm war. Er hat eine fantastische Auslese dahingestellt. Ja. Die war sowas von gut. Und das ist ein solches Schnäppchen. Mit 120 Euro, 180 Euro?
Bei am Freitag?
Ja, die kleine Flasche.
Die Knebel, ja, warte. Knebel Röttgen, lange Gold. Ah, hier. 120 Ausruf, die kleine Flasche. Und 265 gab es.
Und wie viel gab es für die Eintel? Nee, das war die Eintel.
Das war die Eintel.
Ja, und die kleine?
Das, achso, 60, da habe ich den Preis nicht geschrieben, weil ich nur auf die andere
Boden hatte. Ich war 100 irgendwas.
Genau.
Und es gibt auch nur 6 oder wie viele große Flaschen gab es?
24.
Genau, 24 Flaschen groß. Ja. Dann hatte ich ihn mal so ein bisschen gefragt, weil mich das interessierte. Also 100 Liter haben die gemacht. 100
ja.
Liter haben sie geerntet. Also 100 Liter waren überhaupt nur möglich. 100 Liter, also Schwimmtank, nicht irgendwie ein Fässchen oder sowas.
Ja.
100 Liter haben die gemacht mit einem irrsinnigen Aufwand, das gut selektiert und so weiter. Und dann hatte er mir erzählt, dann hat er 24 ganze Flaschen gefüllt.
Ja.
Das sind die für die Versteigerung.
Da.
Und den Rest hat er dann Halbflaschen gefüllt. Die Weinkontrolle hat schon nur Halbflaschen bekommen und so weiter. Die müssen ja auch immer zwei kriegen. Eine musste verplompen und so. Und dann sagt er, hat er gezählt, bevor er zur Versteigerung gefahren ist. Und er hatte ja angeboten 124.
Warte mal hier, wir sind sie nochmal. Und zwar hat er angeboten tatsächlich 112.
112 hat er angeboten.
Genau.
Und dann sagt er, ich habe gezählt und ich hatte 118 waren noch im Fach. Du kannst dir also überlegen, ich habe die heute Morgen 6 in der Probe, heute Nachmittag 4 in der nassen Versteigerung. Gestern Abend, da gab es noch eine Probe, bei der ich nicht dabei war, diese Premiere, die große Mosel-Präsentation, da waren auch nochmal dabei, 4. In Wiesbaden nochmal 3. Dann hatte er welche nach Hamburg geschickt, dann hatte er welche zu. 10 Liter von den 100 Litern hat er für Oma ausgeschenkt, für alles Mögliche. Und dann sagt er, dann kamen die ja und wollten noch einen Nachschlag haben und dann hat er denen 4 gegeben. Und sagte, 4 deswegen, weil du musst ja immer von Hand einen Aufkleber drauf machen, dass es eine Versteigerungswein ist und da kann dir eine runterfallen.
Ja.
Ich habe tatsächlich 2 als Reserve behalten, falls eine runterfällt.
Das ist ja süß.
Und wenn die alle heil bleiben, dann kann ich noch 2 einlagern.
Für mich selber.
Nee. Weil meine Nichte geboren wurde im letzten Jahr. Die sind für sie. Ich kriege gar keinen mehr davon.
Das ist aber sehr süß.
Er schmunzelte mich an und sagte, aber weißt du, bei dem Umsatz kann man das auch mal machen. Aber nur, wenn man so denkt, so, boah, die machen da ein Riesending.
Ja.
Nee, das ist eine Wahnsinnsarbeit.
Ja, und ein Riesenaufwand. Also das
Riesenaufwand.
Ist, ja. Und da haben sie, ich finde ja auch, dass sie das verdient haben, finde ich. Also,
so, was haben wir hier im Glas?
Wein
haben wir.
Grundsätzlich schon.
Wir haben Bubbles, ich roch rein und man roch, dass es Bubbles sind. Das hat man ja auch nicht immer. Ich habe reingerochen und habe sofort gerochen, oh, das sind Bubbles. Und habe dann quasi ängstlich getrunken. So nach dem Motto, was machst du denn, wenn jetzt keine Bubbles auf der Zunge auftauchen? Aber es kam verlässlich Bubbles. Es riecht.
Das stimmt.
Es riecht sehr champagnig und es ist auch, glaube ich, sehr champagnig. Ich habe mich nicht so viel konzentriert, weil wir uns so intensiv unterhalten haben. Es wurde zwischendurch ein bisschen bitter. Es ist, deswegen bin ich auch auf Champagner gekommen, es ist ein Wein, der schon an der Reifeschraube dreht, sozusagen. Wir haben mal darüber gesprochen, viele Champagner sind ja immer dann so auf der, ja, auf der grünen Seite der Macht.
Genau, nee, ich glaube, hier ist das wirklich.
Wir sind hier so ein bisschen auf der Rasierklinge reiten wir und das Interessante ist, dass das gar nicht so konsistent ist, immer, sondern manchmal wirkt das so ein bisschen grün und dann wirkt es wieder ein bisschen mollig und schön und so, also das ist nicht wirklich störend.
Mhm.
Es ist nur so, wenn man so wie wir, du hast dir wirklich einen großen Schluck eingeschenkt, sich unterhält und trinkt, dann hast du immer mal andere Gesinneseindrücke, die durchstechen und zwischendurch sticht da dann auch mal was Grünes, leicht Bitteres durch. Ansonsten ist er in der Aromatik sehr frisch, sehr wenig beerig, gar nicht beerig, weswegen ich wahrscheinlich wieder auf 100% Chardonnay tippe, damit du mir dann erzählst, das ist nicht so, das haben wir beim letzten Mal nicht. Da war auch überhaupt nicht beerig.
Es ist gar kein Chardonnay drin.
Mhm. Mhm. Witzig, ne? Aber das ist dann vielleicht wegen dieses Grünen.
Ja, das kann schon sein.
Aber denn es ist tatsächlich nicht, finde ich, nicht. Und es ist gut.
Finde ich auch.
Ist gut. Ja. Löscht Durst, ist auch ein Anspruch auf jeden Fall. Und ist wahrscheinlich wert, dass man es ein bisschen intensiver bespielt. Aber da ich mich jetzt so ständig in deine Geschichte eingemischt habe,
das ist nicht schlimm,
habe ich das gar nicht so intensiv bespielt. Es ist auf jeden Fall
etwas, hat sich gut weggetrunken, ein zweites Glas auch noch. Ja. Ich habe mich da tatsächlich ein bisschen drin verliebt in diese Sachen. Finde es ziemlich großartig. Hatte das gefunden und habe das dann mal von klein bis groß probiert sozusagen. Mhm. Wir trinken jetzt auch was Großes, wobei groß in dem Fall gar nicht so extrem teuer ist. Ja? Ja. Also es hat nicht diesen typischen, wir sind schon knapp bei 200 Euro, ja? Sondern wir sind immer noch knapp für einen Grand Cru mit Jahrgang, sind wir immer noch knapp unter 100. Mhm. Ja? Das ist also ziemlich,
das ist sehr gut.
Das ist sehr gut, kann man wirklich nicht meckern. Ja? Ja. Das sind in dem Fall 100% Pinot.
Cool.
Und ist Jahrgang 16. Mhm. Und dann hatte ich mich eigentlich mir angefangen, also ich fand das sehr gut. Ich fand diesen ganzen Stil, finde ich tatsächlich sehr gut. Es hat so ein bisschen was, so ein Stil, wo man den Grundwein tatsächlich, also wo es viel auch um den Grundwein geht, mhm, vorher schon, finde ich. Das ist so, machen ja diese Lost-Sachen auch so ein bisschen, ja, dass es viel um den Grundwein geht und wie die das zusammenstellen. Und ich finde, das schmeckt, das ist jetzt nicht, also hier gibt sich jemand schon mit dem Grundwein sehr viel Mühe.
Ja.
Und ich finde, dass man das tatsächlich schmeckt, fand das ziemlich gut. Und dann es gab tatsächlich nur in Deutschland zwei Händler, die überhaupt was davon haben. Also ganz, ganz zurückhaltend. Und dann habe ich angefangen, irgendwann mal so ein bisschen zu googeln. Und dann stellte sich raus, ja, ist schon einmal irgendwie relativ bekannt. Und dann gibt es ja mal so ein paar Seiten, wo du sagst, okay, wer sind denn die nächsten Großen in der Champagne und sowas. Mhm. Und dann tauchte der tatsächlich damit auf. Georges Remy.
Ja.
Georges Remy. Aus Bousset. Bousset ist richtig. Bousset. Grand Cru. Okay. Und ich finde das alles ziemlich geil, was ich bis jetzt da hatte. Also, und vor allen Dingen, weil es ja, ich meine, wir reden dann bei den Premier Cru Sachen irgendwie um, ich glaube, 40 Euro oder sowas. Ja. Ja, so ja. Knapp 40 Euro. Und das ist dann schon wirklich auch alles in einer ähnlich guten Qualität. Ja. Dann natürlich mit Chardonnay und also die klassischen Mixer, fand ich wirklich großartig. Und das ist so, also wirklich mal was, wo du auch mal machst, weißt du, die Sachen, wo man mal was findet. So.
Und da findet man ganz geil. Viel, ja, da findet man wirklich ganz viel. Ich habe jetzt auch noch was gefunden, was ich demnächst mal einschenken muss. Wir werden, glaube ich, beim Champagner wird es uns nie mangeln. Sehr gut, vielen Dank.
Sehr gerne.
So, wir trinken Marienthaler Trotzenberg 2015 vom Weingut Julia Bertram, das heute Bertram Baltes heißt. Bitteschön.
Dankeschön.
So, wir werden heute ein bisschen länger. Ich habe nämlich auch noch eine Geschichte, die dringend mal weg muss.
Warte mal, ich gieße uns erstmal einen Schluck Wasser ein.
Das ist nett, danke. Dann mache ich das iPad auf. So, meine Probleme mit Pinot. Darum geht es heute.
Oh Mann.
Ich dachte, ich muss irgendwann mal. Ich fange damit immer wieder an und so. Angekündigt habe ich das Ganze vor 2 Jahren. Und ich bin jetzt neulich nochmal gefragt worden, wie ist eigentlich diese RAF entstanden? Also es geht jetzt nicht darum, dieses RAF-Thema zu wiederholen. Das wird auch völlig anders laufen tatsächlich. Aber die RAF ist ja dadurch entstanden, dass ich gesagt habe, meine Probleme mit Riesling. Und dann haben Leute sich gemeldet und gesagt, das ist aber ganz anders und Riesling über alles und so weiter. Und dann haben wir uns viele Minuten und Stunden Zeit genommen, darüber mal zu reden, ob das wirklich so ist. Und das hat eine gewisse sinnstiftende Community.
Das hat gegeben. Gewissen,
ja, genau. Und das wird sich nicht wiederholen in diesem Fall. Es ist auch gar nicht jetzt der Versuch, das nochmal so zu machen, sondern es hat sich auch mein Geschmack nicht geändert. Mhm. Ich habe andere Probleme.
Ich bin sehr gespannt.
Bevor wir dabei auch zu meiner Meinung kommen, sammeln wir vielleicht mal ganz kurz ein paar Fakten, okay? Ich treffe jetzt, ja genau wie du, auch Leute, die unseren Podcast hören. Die sind sehr häufig zwischen 30 und 35, beschäftigen sich seit 3 bis 5 Jahren mit Wein, mhm, und sind damit sehr ähnlich wie ich. Denn ich habe mich ja eigentlich auch erst mit Ende 20 in Wein verliebt. Vorher war ich nicht so
toll darauf. Okay, das haut definitiv.
Ja, und, so, aber die Grundvoraussetzungen sind vollkommen andere als bei mir. Zum einen gibt es immer wieder Leute, die ich treffe, die komplett naturweinsozialisiert sind. Das gab es bei uns nicht. Also wer jetzt das Weinthema einsteigt.
Ja, es gibt ein paar, stimmt.
Naturwein gibt es seit 6, 7 Jahren. Es gibt Leute, die wirklich vor allem in diesen 6, 7 Jahren
Naturwein trinken haben.
Das ist aber heute nicht unser Thema, darüber sprechen wir auch nochmal. Und die zweite Geschichte ist, die Leute, die jetzt in den letzten 6, 7 Jahren angefangen haben, sind alle aufgewachsen mit der totalen Gewissheit, die besten Weine der Welt kommen aus dem Burgund. Punkt. Alle sind dieser Meinung so ungefähr. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, es geht nicht um früher war alles besser, um Himmels Willen, gar nicht. Aber damals
Guter Anfang waren nach dem Satz.
30% der Leute der Meinung, die besten Weine der Welt kommen aus dem Burgund.
Ja.
Aber nur 15% haben Burgund getrunken.
Ja, das stimmt.
Die anderen waren schon raus, weil es eh schon zu teuer war. Also, denn auch damals war das Burgund schon teuer, obwohl das wir stimmt. heute darüber lachen, was das damals gekostet hat. War das auch damals so, dass viele Leute gesagt haben, puh.
Der war schon teuer da.
Im Gegenzug gab es aber auch 30% Leute, die gesagt haben, Burgund, das ist doch das, was so schmeckt, als würde ich in mein Bordeaux 30-40% Wasser reinschütten. Das ist doch gar kein richtiger Wein. Das ist doch gar kein Rotwein. Das ist doch diese saure Brühe.
Das stimmt, das gab es tatsächlich wirklich noch relativ viel. Das stimmt.
Sehr oft.
Ja, das stimmt.
Dazwischen gab es eine ganze Menge Leute, die gesagt haben, weder das eine noch das andere, weil auch Bordeaux ja immer 12,5 Alkohol hatte. Also wir wollen nicht vergessen, wie viele Menschen in Deutschland Amarone lieben und Amarone kann ganz schön teuer sein. Priorat. Ribera del Duero ist damals auch groß geworden. Ey, Alto ist durch die Decke gegangen. Kalifornien war schick. 97 ist, glaube ich, Senja das erste Mal rausgekommen. Also die Südamerikaner waren auch gerade dick am Schieben. Und so. Also
sind alles keine leichten Weine.
30% der Leute waren der Meinung, Burgund ist das Größte. Heute 100%. Was hat sich da eigentlich geändert? Mögen wirklich auf einmal alle Menschen auf dieser Welt Burgund und finden, dass das das Tollste ist?
Das glaube ich nicht.
Ich weiß sogar, dass es nicht so ist. Wir wollen ja, bevor wir meine Meinung hören, wollen wir mal ein paar Fakten sammeln. Und es ist nach wie vor so, dass ich mich ja ganz selten zwar nur, aber manchmal durchaus auch mieten lasse. Wenn ihr Firmen-Events plant, ihr könnt mich mieten mit so einem kleinen Event. Weinkenner in 60 oder 90
Minuten. Er behält die Sachen aber an. Was? Er behält die Sachen aber an. Das müssen wir klar nochmal sagen.
Ich kann nur mich als Weinmenschen mieten.
Okay.
Ich bringe dann immer Weine mit und je nachdem, wie viel Zeit ist, sind das vier oder sechs Weine und es ist immer ein Pinot dabei und es ist immer so, dass wenn ich dann am Ende frage, welcher Wein hat euch am besten gefallen, den letzten Platz macht immer der Pinot.
Das hätte ich nicht anders erwartet.
Die habe ich das schon zwei, dreimal erzählt. Ich glaube, hier im Podcast habe ich das noch nicht. Die schönste Reaktion, spontane Reaktion, als wir dann angefangen haben, Pinot zu trinken, war: Wir trinken sowas freiwillig. Das ist immer noch meine Liebste und das ist zwei, drei Jahre her. Das passiert auch jetzt immer noch mal. Bei den Weißen ist übrigens der am unbeliebtesten meistens der Sauvignon Blanc. Da habe ich, wenn ich das einrichten kann, immer den von Oliver Zeter dabei, den ich über Anja dann beziehe. Ich beziehe die Weine meistens bei Anja. Wir hatten immer Burggarten, Pinot. Burggarten hat sie jetzt nicht mehr. Müssen wir was Neues finden. Und Zeter. Sauvignon, ich finde, das sind immer die spannendsten Weine, die wir so dabei haben. Und es sind immer die Leute, die sagen, wer trinkt sowas denn freiwillig? Das ist, beim Pinot ist es wirklich immer noch, was ist doch gar kein Wein.
Das ist erstaunlich, ja?
Die andere Geschichte, über die wir mal sprechen müssen, was dagegen spricht, dass alle auf einmal Pinot lieben, ist eine ganz spannende soziologische Untersuchung. Weil wir wollen ja erst mal die Fakten sammeln. Meinungen kommen später. Interessante soziologische Untersuchung. Zwei Amerikaner haben 1,3 Millionen Bewertungen ausgewertet. Und zwar auf der Webseite Beer Advocate. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Zum Wine Advocate gibt es auch den Beer Advocate.
Ernsthaft?
Craft Beer Reviews. Die waren sehr smart. Als sie das Thema aufkamen, haben die gedacht, hey, wenn Wine Advocate die führende Wein, dann machen wir doch Beer Advocate.
Das ist mega. Eine gute, sehr gute Idee. Stimmt.
Und
kann man wirklich gut.
Die haben so ein paar Sachen wissenschaftlich untersucht und belegt. Bei 1,3 Millionen hast du natürlich eine gewisse Fallzahl, die ich mal als gefühlte Wahrheit bezeichnen würde. Also das hat mich nicht überrascht, aber ich finde es ganz schön, dass man jetzt mal weiß, dass es wirklich so ist. Und zwar wollten sie wissen, ob man eigentlich Kritikerkarrieren voraussagen kann. Bei bestimmten Menschen sagen kann, die nächste Kritik, die er schreiben wird, ist negativ oder positiv, egal was er ins Glas bekommt oder sowas. Und ob man auch bei bestimmten Bieren in diesem Fall, das kann man aber 1:1 auf Wein übersetzen, logischerweise Beer Advocate, Wine Advocate, ob man da eventuell sagen kann, okay, die nächste Kritik wird jetzt so und so ausfallen, egal von wem sie kommt. Und das Interessante ist, dass sie gesehen haben, wenn Kritiken auf breiter Ebene positiv sind. Also ganz viele Leute finden etwas gut. Dann kommt irgendwann der Punkt, ab dem
der Rest nur noch einschwingt.
Nee, also das sind diese Bandwagon-Effekte, die gibt es vorher, wenn das dann so richtig breit wird, diese Mitläufergeschichten. Und dann kommen die Leute, die dagegen anstänkern. Ja. Und dann gibt es eine Weine und Biere, die werden nicht von ganz vielen Leuten gemocht, sondern die werden von einigen Leuten ganz besonders gemocht. Also wir müssen unterscheiden zwischen guten Bewertungen von ganz vielen Menschen und sehr hohen Bewertungen von einigen Menschen. Und die Reaktion auf sehr hohe Bewertungen von mehreren Menschen ist in der Regel nicht, dass man es doof findet, also dass jetzt schlechte Kritiken, sondern dann kommen die Nörgler. Und das hat was mit dem Distinktionsgewinn zu tun, der dabei herausgekommen ist. Kleine Soziologie-Vorlesung, ihr seht mir das nach. Bei den breit gemochten ist die Bühne groß für deine abweichende Meinung. Da alle anderen sich auch nur so mittelmäßig auskennen, wir sind hier ja bei einer Bewertungsplattform, kannst du dann was besonders Eloquentes sagen und dann haust du ab. So abtritt, declare victory and walk away. Wunderbar, du weißt es alles besser, hast es den Leuten mal so richtig eingeschenkt und gehst weg. Und andere sagen, wow, 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 ja, das ist natürlich gut. Obendrein ist es ja sowieso immer schwierig. Massengeschmack ist ja kein guter Geschmack, denkt man immer. Und deswegen, wenn alle das mögen, ist es sowieso schwierig. Dann ist es auch eine leichte Beute, es ist ein low-hanging fruit, da mal zu sagen, was für ein Scheiß. Felix Bohmann redet über Sesantani. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie mich davon vom Acker machen will. Ja. Bei den Hochbewerteten, die Nörgler, haben den Distinktionsgewinn, dass sie als besonders wählerisch gelten. Also sagst du immer, ja, es kann ja sein, dass ihr da 96 Punkte, aber Leute, da habt ihr ja noch nicht das und das getrunken.
Ja, ja,
okay. Also wir sind hier höchstens bei 92, also auf dem Niveau, auf dem ich mich bewege.
Sehr schön.
Das ist der Unterschied zwischen, fand ich sehr interessant, habe ich immer schon so wahrgenommen, aber jetzt habe ich es mal wissenschaftlich bestätigt.
Ja, verstehe.
Auf Beer Advocate. Kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, wirklich.
Was noch dazu kam, ist dieses Erstere, dieses, meine Bühne ist groß, ich mache jetzt hier mal den Zampano und erzähle allen, ihr seid völlig ahnungslos. Das kann ausgeschaltet werden. Erinnere mich auch wieder so eine gefühlte Wahrheit, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Nämlich dann, wenn Koryphäen sich zum Beispiel melden. Und beim Bier ist es so, dass diese Beer-Advocate-Leute in Amerika wohl einen Ruf wie Donnerhall haben.
Oh, das glaube ich gerne.
Wenn die etwas gut besprechen, gibt es keine negativen Besprechungen mehr.
Mhm. Weil man sich nicht dagegen traut, sozusagen.
Genau, das ist das, was ich mal gesagt habe. Ich habe mit 8, mit 19 Jahren gesagt, Claudia Schiffer ist ja hässlich und keiner wollte mit mir über Schönheit reden. Ja? Es gibt einfach dann so bestimmte Dinge, wo du sagst so, du kannst ja anderer Meinung sein im Sinne von, mir schmeckt das vielleicht nicht so, aber zu sagen, das ist ein scheiß Bier,
ja,
nachdem die gesagt haben, das ist ein gutes Bier, Dankeschön, du kannst doch vielleicht beim Wine Advocate mitmachen.
Da aber nicht mehr beim Bier Advocate.
Das haben wir in der Weinwelt so nicht mehr. Wir hatten das mit Robert Parker sicherlich. Und Robert Parker war ja auch der Mann, der gesagt hat, übrigens, wer der Meinung ist, Burgund sei das Tollste der Welt, der kann mein Bruder sein, aber nicht mit mir Wein trinken, weil ich kann damit nicht so viel anfangen. Mhm. Der hat das ja die ganze Meute in Schach gehalten. Seitdem Parker raus ist und im Ruhestand ist, haben wir nur noch Kritiker, die allesamt sagen, ja, aber die besten Rotweine der Welt kommen doch aus dem Burgund. Eigentlich die besten Weine überhaupt. Wir haben kaum einen, wir haben keinen, genau genommen. Wir haben keinen, der sich hinstellt und sagt, nee, so wie Parker damals, Burgund, kann man so gut finden, muss man aber nicht. Und die Behauptung, das sei jetzt irgendwie sowieso das Beste, ist Quatsch, haben wir nicht mehr. Und deswegen ist es ganz schwer, dieser Effekt, mit dem sich jetzt gegen viele stellen und sagen, Burgund ist ja scheiße. Okay. Ja. Deswegen passiert das wahrscheinlich nicht mehr. Der andere Effekt mit dem wählerisch geht ja endlos, weil du ja bis 35.000 Euro rückgehst, hat ja kaum einer, getrunken. Das ist ja nicht so. Das ist übrigens auch noch ein zusätzlicher Hinderungsgrund. Wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, Burgund ist aber kacke, dann kommen die Leute und sagen, ja, was hast denn du getrunken?
Ja, genau.
Du musst
ganz
dich ja
durch.
Immer outen.
Musst dich immer nackig machen.
Ja, ich bin bis dahin gekommen, bis 200 Euro. Ja, also ey, bei 200 fängt das ja noch nicht mal an. Ja, ich bin bis 500 gekommen. Ja, ey, bei 500 Euro. Ja, so, also diese Erfahrung habe ich ja auch gemacht, so ein bisschen, dass du Leute sagst, Rousseau.
Das stimmt.
Ah, da müssen wir mal den, sag schnell, nicht den
Bonn, Chambertin.
Den Chambertin. Da müssen wir mal den Chambertin trinken. Ach, 6.000 Euro, dann geht's richtig gut. Achso, der gut. Also das ist tatsächlich so, dass es unheimlich schwierig ist, sich deswegen hinzustellen und zu sagen, ist nicht gut. Und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt, dass die Leute eventuell Schwierigkeiten haben zu sagen, ist nicht so gut. Dazu kommt noch etwas, was man auch beobachten kann. Das ist jetzt kein Fakt, das ist jetzt eine Beobachtung, die man vielleicht auch anders sehen kann. Mein Eindruck ist, wenn du denn dann nämlich jemanden hast, der sagt, ich habe jetzt das getrunken, das war noch nicht so. Und du schiebst ihn dann rüber, indem du ihn einfach mal, ich habe eine Einladung ins Burgund bekommen, da bin ich, ich mag nicht für einen Tag hinfliegen, das finde ich immer schwierig.
Für einen Tag ist hart, alleine wenn die hin und her fliegen, ist schon...
Ja, also ich gucke mal, ob ich mit dem Zug hinfahren könnte, aber wenn ich da wieder komme, da habe ich auch alles getrunken. Ich weiß auch nicht, wie ich zu dieser Einladung komme, keine Ahnung, aber nett. Wenn man dann also hinfährt und sagt so, und jetzt aber, dann ist der Distinktionsgewinn höher, wenn du die Seiten wechselst und sagst, du musst ja erst mal das und das getrunken haben, weil jetzt hast du ja alles getrunken. Ja, so in den Staub mit euch. Ich habe übrigens Chambertin getrunken mit Herrn Rousseau und er hat noch 5 Jahrgänge und so. Und, ne, und seitdem weiß ich, was Pinot alles machen kann. Ja? Das ist viel gewinnbringender, wenn wir diese soziologische Betrachtungsweise mal fortsetzen, als zu sagen, ja, ich habe das alles getrunken und finde das immer noch, dass das nicht so gut ist, weil dann sagen die, du hast halt nicht verstanden.
Ja, das stimmt.
Wenn du wieder Trottel in die Magnum für 50.000 Euro kostet. Also deswegen gibt es diese ganzen Weltklasse-Gläubigen, die auf die Granaten verweisen, weil das eben viel mehr Distinktionsgewinn bedeutet, als zu sagen, nee, ist nicht so. Meine Meinung dazu, jetzt kommen wir zur Meinung, ist, Pinot Noir ist wie Jazz. Hm. Es gibt extreme Übereinstimmung oder Parallelen zwischen. Erstens, kaum einer mag Jazz.
Das stimmt, total.
Für die meisten Menschen ist Jazz diese Musik, bei der möglichst viele Töne in ganz kurzer Zeit aus irgendwelchen Blasinstrumenten rauskommen.
Für die meisten total falsch klingen.
Ja. Und ganz viel Distinktion dabei. Ja. Die Jazz mögen, reagieren auf solche Urteile in der Regel, indem sie sagen, na, und dann irgendwas auflegen, was traditionell auch als Jazz gilt. The Girl from Ipanema. Oder ein bisschen Al Jarreau oder so. Irgendwas mellow und dann sagen, ja, das ist wirklich ganz schön. Wer da sagt, nee, ich höre nur Death Metal. Das ist wie jemand, der sagt, ich trinke nur Bier. Den können wir jetzt mal weglassen. Ja, also du findest für jeden den richtigen Jazz. Und dann sagt der Jazz-Fan, siehst du, du musst nur den richtigen Jazz hören, dann bist du auch Jazz-Fan. Schön. Girl vom Übernehmer ist so ein bisschen halbtrockener Spätburgunder von der A. Ja, ist übrigens sehr lecker, kann ich sehr empfehlen. Es gibt da 2-3 Leute, die das wirklich können. Aber es hat natürlich mit dem richtigen Jazz
relativ wenig am Hut. Ja. Könnte man so sagen.
Wenn du dir denn die Liste der 50 oder 10 besten Jazz-Alben aller Zeiten anhörst, ist das alles nur gedudelt. Und jetzt kommt also jemand in so eine Pinot-Versteigerung und in so eine Pinot-Verkostung und jetzt kommt das Gedudel sozusagen. Und da denkst du wieder, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Wo ist denn hier das Girl vom Übernehmer? Und dann kommt aber auf Platz 2 der besten Jazz-Alben aller Zeiten kommt dann A Kind of Blue von Miles Davis. Übrigens auch das kommerziell erfolgreichste Jazz-Album aller Zeiten. 6 Millionen verkaufte Alben oder sowas. Und das ist so gerade eben erträglich sozusagen für den normalen. So what? Kennt jeder? Hält jeder gut aus? Song Nummer 2, Freddy Freeloader. Das kann man, das wippt so ein bisschen, das gut. Ist nicht so schlimm. Allerdings das Problem ist, dass im Prinzip alle diese Songs, hier jetzt Blue and Green, auch mal nettes, schön, netter, schöner Anfang. Machen wir noch 4. Song. All diese Songs bestechen schon.
Großartig.
Also, tut alles nicht weh. Nee. Nach 24 Takten fangen allerdings die Soli an, dann wird es ein bisschen. Allerdings war das ja schon der Fortschritt zum Bebop. 1959 ist das Album erschienen. Der Fortschritt zum Bebop, dass die Soli nicht mehr waren, sondern ruhiger wurden. Nichtsdestotrotz ist das nur Platz 2 auf der Liste aller Besten. Und du kannst die Leute reinholen und die Leute, die sich so ganz. Also die eher so vom Girl vom Übernehmer kommen, können das aber immerhin ganz durchhören. Während alle Jazz-Fans schon sagen, 2 beste Alben aller Zeiten. Aber das Beste ist halt leider A Love Supreme von John Coltrane in den allermeisten Listen. Und die ganzen Puristen werden dann eben sagen, hey, und du hast eigentlich nie Jazz gehört, bevor du nicht Coltrane gehört hast. Und das Problem, da ist dann eben wieder. Da gibt es keine Schonfrist, das geht direkt los mit sehr vielen Tönen aus einem Instrument. Und auch wenn die zwischendurch sogar mal eine Zeile singen, A Love Supreme, und das zwischendurch mal 2 Minuten lang im Beat hat, sind das sehr, sehr viele Töne in nicht so viel Zeit. Warum? Was hat das jetzt mit Pinot zu tun? Oder, ja, das ist tatsächlich, das Thema burgundischer Pinot ist Jazz in Reinform, sagen wir mal so. Und Girl from Ipanema ist die fruchtige Variante und sagen wir sowas wie Al Jarreau oder so ist oder auch Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, alles, was man so nett hören kann, was man auch mit Omi und Opi hören kann, das ist alles irgendwas von irgendwo anders, sagen wir mal so. Das ist auch viel von...
Ja, das gibt's aber da
aus auch. Deutschland. Also genau, das ist ja jetzt der Punkt. Das gibt's da auch. Ja, aber in dieser... Ja, Sie müssen erst mal das und das getrunken haben. Ich glaube, das große Missverständnis bei vielen Leuten ist, dass sie glauben, wenn es dann ganz nach oben geht, dann kommt das wieder, was sie so in den einfacheren...
Ach so, Lippen. Ja, okay, ja.
Nee, die Frucht, die ihr so strahlend und schön
fandet. Die ist weg da oben.
Die kommt da oben nicht wieder.
Nee, die kommt
da
nicht wieder.
Darum geht es nicht. Nee, nee. Da geht es dann um...
Ganz selten mal. Das gibt es auch, aber ganz selten. Also das ist wirklich genau.
Ja, da geht es dann darum, dass man... Also das erinnert mich immer an dieses Meme mit dem Batman und Robin, wo Batman dem Robin eine feuert und du kannst ja was eintragen. Ja, ich sage, es ist grün und du feuerst mir eine und sagst, das ist elegant, du Spinner. Und ich sage, das ist ein bisschen dünn. Und du sagst, bam, das ist elegant, du Spinner. Also, für mich sind solche Weine teilweise Backpfeifengewitter. Und das ist dann eine Meinung, logischerweise. Aber was ich eben klar machen will, ist, ich glaube, dass ganz viele Leute denken, da würde dann das kommen, was sie...
Und das glaube ich sofort.
Ja. So leben.
Ja.
Nee, das kommt da nicht. Also wenn ihr jetzt ein paar tanzbare Rhythmen braucht oder sowas und ein bisschen die Hüften schütteln, dann müsst ihr jetzt nicht 5.000 Euro ausgeben, dann müsst ihr eher ein bisschen weniger ausgeben. Wenn ihr jetzt gerne ein paar schöne Gitarrenriffs haben wollt, ey, bei John Coltrane, Gitarrenriffs, das suchst du da vollkommen vergebens, auch rockig oder so. Gesang, wie gesagt, sie murmeln ja mal A Love Supreme zwischendurch, aber das ist auch nur ein einziges Mal. Das haben die, glaube ich, sofort bereut und nie wieder gemacht. Also all das, was vielleicht so den poppigen Teil ausmacht, was findest du da oben? Also das, darum geht es nicht, dass das dann kommt.
Nee.
Und das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis. Und ich glaube, dass da die Leute ein bisschen im Argen gelassen werden. Das ist mein... Na, das ist noch, nicht, das ist noch nicht mein
Problem. Aber im Argen gelassen würde ich jetzt ja nicht sagen, weil das ist ja... Aber das ist, ja, natürlich, weil man es in den Preisen natürlich auch nie trinkt.
Genau. Oder
ganz selten. Also wirklich so selten, dass es...
Genau, so selten und ganz viele nicht. Und
ja, ja, total.
Und dann ist es da eben auch noch wie Teenager-Sex, ja? Also ja. Alle meinen, sie müssten, kaum einer hat. Viele behaupten, sie hätten schon, obwohl sie noch nicht haben. Die haben,
vielleicht nur einen ganz kleinen
Schluck. Fanden es eigentlich doof, sagen, aber es war super.
Also oder hatten nur einen ganz kleinen Schluck, weißt du, also nur einmal kurz reingesteckt, ja. Zieh zurück.
Genau, und ja, nee, das ist... Auf jeden Fall, das ist noch nicht das ganze Problem. Ja. Das ganze Problem erzählt dir, wenn wir diesen Wein entschlüsselt haben. Entschlüsseln wir doch erstmal den Wein.
Ich hätte gerne noch einen Schluck.
Ja.
Das ist nämlich leider alle. Kriegen.
Aber weißt du was, ich schenke dir jetzt direkt einen zweiten Mal ein. Hm. Du musst jetzt hier, ich habe ja zwei hier.
Das ist kein Problem, ich kann den ersten abstrahieren noch. Krieg ich hin. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, wir tranken gerade Pinot.
Ja, gefühlt. Das macht ja keinen Sinn, ne? Wir haben jetzt mal einen Chianti getrunken.
Nein. Ich finde, was der hatte war... der hatte einen, also an was ich als erstes gedacht habe, ich habe gedacht, da waren auf jeden Fall Rappen mit drin. Nicht lange und nicht doll, aber es war so eine, das hatte so einen grünen Rappenansatz. Ja? Nicht unangenehm, in keinem Fall, aber es hatte so einen grünen Rappenansatz, der da so eine Frische reingebracht hat und so ein bisschen Bissigkeit, das dem ganz gut stand. Ich habe das ja getrunken und auch zügig. Es hat mir also geschmeckt. Ich würde trotzdem sagen, dass es nicht Burgund ist, war Deutschland. Gefühlt. Weil da tatsächlich mehr Frucht drin war und ein Tick mehr Frucht und ein Tick mehr dieses, was wir aus Deutschland im Pinot kennen. Mhm. Gefühlt. Aber schön. Und tatsächlich mit diesem Grün würde man noch vielleicht sogar auf Abwege kommen, finde ich.
Okay, cool.
Okay, ich habe nicht alt. Also keine große Reife.
Was heißt nicht alt?
5 Jahre maximal. Also 16. 16,
7 Jahre,
15. Okay, gut. Und dann ist es schon ein bisschen reif.
Ich habe dir den Wein eingeschenkt, weil wir ja hier eher den Grundsatz haben, dass wir Weine einschenken wollen, die dem anderen schmecken sollen, also dir. Und du suchst ja eher das Burgundische. Mir schmeckt er nicht so gut wie dir. Also ich kann das auch trinken.
Ja.
Die Flasche würde bei mir nicht alle werden.
Ich
fand es interessant, dass du es in Deutschland einsiehst, weil die einschlägigen Bewerter sagen, es gibt einen... Kein burgundischeren Burgunder in Deutschland als das hier. Also das ist sozusagen das Burgundischste, was überhaupt je in Deutschland produziert wurde.
Okay.
Und das hätte gar nichts Deutsches mehr. Hat auch mit Ach und Krach 12,5 Alkohol.
Oh, krass.
Das ist ein Wein vom Weingut, heute heißt es Bertram Baltes, sorry. Damals hieß es Julia Baltes.
Ah, aber...
Julia Bertram ist es, Entschuldigung.
Ah. Julia Bertram hatten wir mal mit was anderem. Hatten wir sie mal mit Riesling?
Nee, die machen keinen Riesling. Wir hatten die nie.
Hattest du die mal in der Dings mit drin, bei dir in den, in dem, im Gourmillot?
Die habe ich für den Gourmillot verkostet.
Ach, da hatten wir die mal.
Diese Weine sind der Grund, warum ich die A aufgegeben habe für den Gourmillot. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Bisher habe ich natürlich immer die Unwahrheit gesagt, aber irgendwann laufen ja diese ganzen Verschwiegenheitsverpflichtungen auch ab. Ich habe zwei Jahre lang für den Gourmillot die A verkostet und da habe ich der Chefredaktion mitgeteilt, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffe.
Ja.
Die 20 Weingüter hätte ich auch so noch mitver... Ja, also ja. Das ist jetzt nicht das Drama. Aber Tatsache war, dass ich nicht wusste, wie ich mit den Weinen umgehen soll. Also, ich finde das nur okay, wenn du den zweiten probierst, den du da jetzt...
Den Ahrweiler habe ich jetzt. Jetzt habe ich den Ahrweiler.
Du hast jetzt den Ahrweiler Forstberg.
Ja.
Das finde ich regelrecht sauer. Da habe ich Schwierigkeiten, das zu trinken.
Genau, das fand ich auch... Also, den Marienthaler Trotzenberg, der Name, fand ich tatsächlich charmanter und besser zu trinken als diesen Ahrweiler.
Ja.
Ja.
Man kann auch mal nachhören in dem Podcast von Christoph.
Das riecht auch schon total anders übrigens, finde ich. Also ja.
Man kann auch mal nachhören in dem Podcast von Christoph Raffel, der hatte damals ein Handwerk aus der Serie. Das fand ich ganz, ganz schwierig. Das war so unreif. Und Christoph gehörte zum Beispiel zu denen, die das sehr, sehr gefeiert haben. Auch die ganze Kollektion. Also Ehrlich? Alle waren auch diesen, den du jetzt nicht so mochtest. Ja. Und da merkte ich halt, und deswegen dieses Widerspruch, ist der noch möglich? Ja? Da merkte ich, ich laufe jetzt in ein Problem rein. Also ich hab den Betrieb übernommen mit Aufsteiger des Entdeckung des Jahres, irgendwie 17 oder sowas. Und dann hatte ich, glaube ich, 1,5 Trauben und dann habe ich ihn auf 2 befördert, obwohl ich die Weine nicht so mochte, weil es hier nicht darum geht, was
du
ich
magst.
Mag.
Ja, genau. Sondern
ja? Ich muss aber ganz von vornherein sagen, das sind diese Winzer sind ganz toll. Mittlerweile sind sie zu zweit. Bertram hat Herrn Baldes geheiratet, das ist der Benedikt Baldes vom Weingut der Stadt Klingenberg, der das dann ja verkauft hat. Jetzt machen sie gemeinsam an der A.
Einen unglaublich guten Cabernet Franc gemacht hat.
Und jetzt machen die zusammen an der A ihre Weine. Und ich glaube, ein Problem, was wir haben, ist mal wieder die Werbung. Geiz ist geil war schon ein scheiß Slogan auf gut Deutsch, der viel Schaden angerichtet hat. Es gibt einen zweiten Schadensbringer, der ist aber so alt, glaube ich, dass die Hörer ihn nicht mehr kennen. In den 90er Jahren war das, dass irgendeiner der großen Lebensmittelriesen hatte einen kleinen Pfefferminzbonbon-Hersteller gekauft, Fisherman's Friend.
Ja.
Und die waren schon immer bist so ein kleiner... Sind sie zu stark, bist du zu schwach.
Ja.
Das ist die Essenz des Pinot. Ja, Pinot ist Jazz und Pinot ist Fisherman's Friend. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Also es ist deine Schuld, wenn du das nicht kannst. Witzigerweise hatten die nach dieser Kampagne, die extrem erfolgreich war, sofort eine mildere Variante rausgebracht. Also es gab irgendwie nur die Grünen, haben sich schnell die Weißen rausgebracht oder umgekehrt,
die nicht ganz so scharf waren. Die Weißen mit dem roten Strichen drin.
Genau, und dann konntest du nämlich so tun, als würdest du die ganz dicken. Und dann haben sie noch eine Fruchtvariante, die gelben, rausgebracht. Aber egal. Also das ist immer so schwierig, wenn dir immer die Leute sagen, ja, wenn das dir zu grün ist, dann hast du halt einfach keine Ahnung von Wein. Gerade jetzt der Forstberg ist wahnsinnig schwierig.
Das finde ich auch.
Und von dem Trotzenberg, dem ich übrigens 91 Punkte im Gourmillot gegeben habe, kann ich auch 2 Gläser trinken. Absolut. Ja, du schüttest jetzt gerade den Forstberg auch aus. Entschuldigung, dass ich da so viel eingeschenkt habe.
Nicht.
Reden wir mal ganz kurz darüber. Also, die Weine haben teilweise 11,5 Alkohol gehabt. Sie sind nicht chaptalisiert, sie sind sehr früh gelesen.
Ja.
Ich habe die Sachen dann verkostet und habe mich ein bisschen schwer damit getan. Ich habe aber das, wie soll man sagen, das Konzept verstanden. Und ich habe gesagt, bei 1,5 Trauben, das ist ein No-Brainer. Das ist jetzt gerade hip und heiß und das ist ja handwerklich alles sehr sauber gearbeitet.
Ja.
Das ist nicht deswegen grün, weil die aus Versehen unreife Trauben mitgelesen haben und nicht selektiert haben.
Das
passiert
ja,
wenn du 2 Wochen später
das
schlechte Zeug mitnimmst, anstatt es auf den Boden zu schneißen, sondern die haben Sachen geholt, die genau so sein sollten. Und das war auch nicht aggressiv grün. Ich wusste nicht wirklich, wie man das bewerten soll.
Ich
mochte vieles davon nicht trinken und ich wusste nicht, wie ich es bewerten soll, aber es ging nicht darum, dass es schlecht ist. Die Winzer sind super. Und dann habe ich was geschrieben, 16, im Gourmillot, in der Weingutsbeschreibung. Sie bezeichnet ihren Weinstil als mineralisch, fest und elegant.
Steht hier drauf.
Achso, steht drauf. Ja, siehst du.
Hat sich abgeschrieben.
Habe ich jetzt abgeschrieben. Sie bezeichnet ihren Weinstil als mineralisch, fest und elegant und forciert ihn vor allem durch den Lesezeitpunkt, so hat sie das gesagt. Da habe ich gesagt, man könnte auch sagen, dass sie jede Form von Überreife vermeidet. Selbst ihre besten Einzellagenweine haben teilweise 12, maximal 12,5% Alkohol. Damit einhergehen eine knackige Säure und große Frische. Und dann habe ich mich nackig gemacht und ehrlich gesagt, ob der frühe Lesezeitpunkt ausreichend Entwicklungszeit für aromatische Tiefe lässt, ist in so jungen Weinen nicht mit letzter Sicherheit zu beantworten. Einige der Weine stimmen uns sehr zuversichtlich, bei anderen sind wir unsicher. Aber selbst wenn es nicht immer gut gehen sollte, Julia Bertram probiert einen Stil an der A aus, den wir in dieser Konsequenz dort noch nicht erlebt haben. Wir sind sehr auf die ersten gereiften Weine gespannt.
Das ist eigentlich gut.
Damit konnte ich für mich ganz gut leben.
Ja.
Ja, bei den Weinen, wo ich mir nicht so sicher war, bei denen, den du gerade ausgeschüttet hast zum Beispiel, der hat 88 Punkte. Und das ist zu viel.
Ja.
Sind zu viel. Ja. Die 91 können wir drüber reden, wenn du als Burgunderliebhaber mochtest, das jetzt sehr gerne.
91 fände ich, also fänd ich völlig
in Ordnung. Du würdest vielleicht ein paar mehr geben.
Nee, 91 finde ich super, das finde ich wirklich gut.
Das Thema ist nämlich, grün 91. ist nicht das gleiche wie verschlossen beim Riesling. Grün kann wegreifen. Mhm. Grün fächert aber nicht aus zu ganz neuen Aromen. Ein super verschlossener Riesling, das kennen alle
Hörer, die mal junge GGs
probiert haben oder so. Du denkst dann, du musstest den knacken. Du denkst, du hast eine Nuss im Mund, wo du mal knackst und dann kommt da ganz viel. Das passiert leider nicht. Und dann weißt du auch, er liegt den 3 Jahre weg. Und dann wird aus all diesem verschlossenen, steinigen, komischen ganz viele Aromen und so weiter. Und das ist bei Grün nicht so. Aus Grün wird nicht ganz viel Aromen. Grün geht weg. Ich wusste das damals noch nicht so 100%. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja heute beide aufgemacht und vorher probiert. Ich war sehr angetan, wie gut das weggereift ist, weil der Forsberg, auch wenn wir ihn jetzt nicht trinken mögen, das war damals
noch schlimmer.
Ach, das war in your face. Das war wirklich hardcore. Und dafür ist das immerhin alles weggegangen. Es ist nur durch nichts ersetzt. Deswegen finde ich ihn jetzt etwas sauer. Bei dem anderen, wie gesagt, da können wir echt darüber reden, dass es jetzt ein schöner Wein ist. Mir ist es ein bisschen zu wenig. Also mein Geschmack trifft das jetzt nur bedingt, aber, trinken mag ich das. Ich habe mir auch gerade nachgeschenkt, muss man so sagen.
Ich finde bei Burgundern ist es ja, wenn man dann irgendwann ältere Burgunder trinkt, dann ist ja das A und O, was man haben muss, ist tatsächlich, wenn du das dann, also wenn man dann ab und zu mal wirklich älter trinkt, du merkst es dann, du brauchst in der Jugend ganz viel Säure und auch ein bisschen dieses Harsche, damit es im Alter tatsächlich immer noch wirklich gut steht. Die Frucht geht ja deutlich zurück, alles andere auch. Und du brauchst diese stehende Säure, wenn du jetzt so einen 71er, 78er Burgunder trinken willst. Die brillieren durch eine unglaublich minimale Frucht. Also wirklich ganz, ganz, ganz klein und dezent. Und durch wirklich ziemlich feste Säure noch.
Ja, ja, man muss das halt, weil du sagst, sie brillieren, man muss das halt mögen.
Also man muss
das natürlich auch mal einen 70er Zeichen. Ich finde das immer so, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Total. Ich war bei Proben, wo Leute sagen, und ich denke, es ist mausetot. Und die sagen, jetzt fängt es an zu singen. Das ist ja gerade im Burgund, wo ich so sage, ja, klar, man kann sich jetzt freuen, dass die Frucht nicht mehr da ist.
Aber das muss man schon,
mein Konzept.
Genau. Das ist aber wie alter Champagner, finde ich. Ja? Also richtig alter Champagner verliert ja unglaublich am Perlage.
Ja, aber
das
merkst du an den Grundwein. Ja, genau. Da bin ich nicht ganz bei dir, weil beim Champagner ist es so, dass wenn der Harsch in der Jugend ist, dann wird er nicht durch, also das, was du ja gereift trinkst, ist Dom Pérignon. Das sind ja die Weine, die wirklich auch schon immer reif und weinig waren. Hm. Also ich sag mal, wenn du eine Basis von einem sehr grün wirkenden Wein 20 Jahre liegen lässt, dann wird das untrinkbar.
Okay, ja, das stimmt. Ja, ja.
Yeah. Aber ich wollte noch kurz erzählen, wie es weiterging. 2017 wurde das dann nicht besser. Bei 2017 habe ich die bei 2 Trauben belassen und habe Blabla geschrieben. Ja, habe ich irgendwas. Der Weingut Sex ist wirklich nicht der beste, den ich in meinem Leben geschrieben habe, um Himmels Willen. Ich bin dem Konflikt aus dem Weg gegangen. Also ich habe auch was zu den Weinen geschrieben natürlich. Ich habe gesagt, dass es schwieriger war, in 17 diesen frühen Reifezeitpunkt zu erwischen, als in 16. Einige Weine haben auch 13 Alkohol, aber das bedeutet nicht, dass die reifer waren. Die haben einfach mehr Zucker aggregiert. Also teilweise waren die noch unreifer, fand ich. Ich hatte damit wirklich Schwierigkeiten. Und dann habe ich Schluss gemacht, weil ich dachte dann genau das, pass auf, wenn du ihr nächstes Jahr nicht, was weiß ich, was 2 rote Trauben oder 3 gibst, dann, ich habe das ja mitbekommen, dass eben gerade die sozialmediale Menschen und auch viele Leute, die ich sehr schätze, die Sache unglaublich gut fanden. Und es geht hier nicht darum, dass die Unrecht haben. Also es ist ja zum Beispiel bei Christoph Raffelt, kann ich nicht so verstehen, das ist ja auch ein großer Cabernet Franc-Liebhaber. Ja. Ich habe mich auch schon geoutet als nicht so großer Cabernet Franc-Liebhaber. Mhm, weil mich das Thema Grün einfach immer ein bisschen anders angeht als dich.
Oder eben
Christoph. Und mein Nachfolger, Peter Jakob, der hat das total gefeiert. Der hat das so gefallen, das hab ich mich so gefreut erstmal, ne? Dass er das so gefeiert hat. Der hat die sofort auf 3 rote Trauben befördert. 3,5 Trauben oben drauf gepackt. Und hat dann gesagt, wir haben uns getroffen und sagte, alle anderen Winzer an der A machen Spätburgunder, nur Julia Bertram, und ich glaube, da war er bald das erste Jahr mit dabei, die machen Pinot Noir. Das hat er dann auch mehr oder weniger so geschrieben, das haben sie ein bisschen entschärft, damit es nicht zu viel Trouble gibt, aber es steht tatsächlich drin, wirkt wie ein Pinot Noir mitten vieler Spätburgunder oder irgendwie sowas. Und hat dann einen der Weine, nämlich den, den wir hier haben. Jetzt,
den Marienthaler.
Ja, aber in der zwei Jahre später Ausgabe dann in das Bundesfinale gebracht, weil er ihm mehr als 95 Punkte geben wollte, weil er ihn nominiert hatte als besten deutschen Spätburgunder des Jahres.
Oh.
Da kam er dann blind und dann habe ich ihn ins Glas bekommen und habe gedacht, das ist jetzt der Pegelwein oder so. Das ist jetzt irgendein Gutswein als Pegelwein. Also ich konnte das, okay. Das ganz schwierig. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich begriffen habe, dass das tatsächlich ein Wein aus dem Wettbewerb jetzt ist. Und dann kam mein Kollege Axel Biesler und sagte, ja, das ist ein bisschen schwierig, diese Tomatenmarknote. Und das hat mir sehr viel die Augen geöffnet. Genau, diese Weine haben jung eine enorme Tomatenmarknote, inklusive dieser leichten Aggressivität, die Tomatenmark hat, weil es so konzentriert ist. Mhm. Ein bisschen das Wasser aus der Zunge, ja, ja. Der osmotische Druck sozusagen. Das ist so ein bisschen aggro und dann riecht das nach Tomatengrün. Wie wenn du mit der Hand durch Tomaten fährst. Das ist mir alles zu viel Tomate. Ich habe echt, glaube ich, 88 Punkte oder sowas gegeben. Habe dann aber später mitbekommen, deswegen mein Problem mit Pinot, dass ich gar nicht der Einzige war. Tatsache ist, der Wein hat dann nachher 94 Punkte im Buch bekommen und 94 ist das, was der Verkoster ganz alleine vergeben kann. Also selbst wenn wir ihm alle 70 gegeben hätten, darf der Verkoster bis 94 allein. Du kannst es, wenn du mehr als 94 wolltest, das war damals so, mittlerweile gibt es ja dieses ganze Team so nicht mehr, wenn du 95 mehr wolltest, musstest du ihn in die Redaktion geben, beziehungsweise ins Bundesfinale, damit er dann eine Chance hat. Wenn er da dann durchfällt, dann kannst du ihm gerne noch deine 94 geben. Er war da durchgefallen. Aber es ist halt, ist er zu stark, bist du zu schwach? Ist irgendwie immer so ein bisschen dieses Thema, diese Tomaten. Wir haben das ja neulich auch bei dem Chory Le Bon von Leroy gehabt. Das war auch sehr harsch.
Das stimmt.
Da hatte Flo mir erzählt, er hätte dich 3 Tage später besucht, da war der immer noch nicht leer. Da hat er ihn probiert, mochte ihn auch nicht. Und am Ende ist von diesem 250 oder 300 Euro teuren Wein dann eben ja doch auch eine nicht kleine Menge im Ausguss gelandet, weil das eben jung dann echt böse ist. Also wir wissen...
Muss halt echt altern, ja.
Es altert weg, aber es fächert nicht unbedingt aus. Die Kollegen von Avinum haben dann 2020 geschrieben, ich mag den Stil nicht, sage ich ganz ehrlich, aber fand ich so ganz interessant. Winzer und Weinkritiker lernen von und miteinander. Hatten wir im letzten Jahr einige Fragen zu den Weinen dieses Betriebs, also jetzt über Baltes Bertram, sind wir in diesem Jahr voll des Lobs. Wurde die typische, manchmal fordernde Reduktion, also das Stinken, zurückgefahren und etwas mehr Frucht zugelassen? Fragezeichen. Die 2018er zeigen jedenfalls alle eine, wenn auch unterschiedlich ausgeprägte, saubere Rotfrucht im Zentrum eingebundenen geradlinige Säure, gestützt durch feine Schiefermineralität, die vorher nie irgendwo ein Thema war, weil es ging ja immer nur um Burgund. Die Weine sind von 45 auf 35 gefallen. Auch sehr selten. Also dieser Wein, den wir hier jetzt haben, der kostete 45, ein Jahr später kostet er 35. Oh. Dann ist er, glaube ich, 2 Jahre später auf 38 hoch. Was er heute kostet, weiß ich nicht. Aber deutlich schwieriger war es wohl zu verkaufen. Deutlichen Gegenwind von verschiedenen Kritikern, wie wir hier jetzt lesen. Ja, ja. Ich will keine falschen Behauptungen aufstellen, aber ich glaube, das kann man nicht anders interpretieren.
Stimmt.
Es geht nicht um Recht haben. Es geht für mich wirklich darum, diese Assoziation zu durchbrechen. Es gäbe einen Pinot-Stil für echte Weinkenner. Und wer das nicht uneingeschränkt großartig findet, der ist doof.
Ja, das glaube ich, ja.
Wir wollen um Himmels Willen nicht zurück zu Bordeaux mit Wasser. Darum geht es nicht. Es geht mir nur darum, und es geht mir auch darum, dass Baltes und Co. super und Fans und so viele wie möglich und alles prima. Aber Pinot ist Jazz, nicht Fisherman's Friend. Und weil das irgendwie nicht mehr hinhaut und weil sowieso alle Pinot mitbringen, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit mit Leuten treffe, um Wein zu trinken, habe ich mir seit mindestens 2 Jahren keinen Pinot mehr gekauft. Zu Hause trinke ich nach wie vor, wenn ich Lust habe, so einen schönen, saftigen Pinot mit einer richtig üppigen Frucht, die so richtig strahlt und darunter dann dieses Blutige. Ja. Ja, diese blutig-rohe Fleischnote. Ja. Wenn dann noch so ein bisschen Stein kommt, ist gut. Es darf auch ein bisschen Holz dabei sein. Ja, bei den Knipsers darf ein bisschen mehr Holz dabei sein. Und bei Chateau Vache ist ein bisschen mehr Blut dabei. Ja? Und bei Huber wird es vielleicht ein bisschen üppiger und so. Das reicht mir alles vollkommen. das ist mein Jazz sozusagen.
Darauf trinken wir.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wie viele Kaffees waren es heute schon?
Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.